Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Mittlerweile ist es fast schon wieder
fast schon Abend, ja. Es ist noch Nachmittag, ja. Es wird dunkel,
ja. Lässt sich nicht vermeiden um diese Jahreszeit.
Ja.
Gut. Wer hätte das gedacht, dass wir uns diese Woche doch noch hören können? Naja, hören können ist so eine Sache, ne? Bei deiner Internetverbindung.
Ja, gab ein paar technische Probleme, ja.
Die hoffentlich nicht weiter auftreten werden. Und sollte es Dropouts geben während der Sendung und dementsprechend zu Tonproblemen führen, sei es uns bitte verziehen.
Ja, ich hoffe mal, dass sich den bis zum nächsten Woche dann erledigt hat. Ja, die Telekom ist am Arbeiten. Gestern war ja zeitweise das Internet zwischendrin immer mal wieder weg. Ja, aber von daher sind wir ja froh, dass es zumindest mal so wieder funktioniert. Ja.
Ich sag ja, Entwicklungsland Deutschland, was die Internettechnologie betrifft.
Ja, ich hatte es eben vor der Aufnahme schon gesagt, vielleicht wird es ja dann mit dem Glasfaser, was ja kommen soll, besser, wobei die mittlerweile auch schon wieder hinter ihrem Zeitplan hängen. Also von daher,
Naja,
mal gucken.
Davon ist auszugehen, wenn Glasfaser bei dir liegen sollte, dass es dann besser wird.
Toi, toi, toi.
Selbst ein anständiger DSL-Anschluss würde ja bei dir schon helfen. Also mit einer vernünftigen Geschwindigkeit. Ja. Gut, aber bevor wir noch länger ins Kissen heulen, was deine Verbindungen zur Telekom angeht oder deine nicht vernünftigen Verbindungen zur Telekom, lass uns versuchen, ein wenig über das Geschehnis in Cupertino zu berichten. Habe ich das jetzt nicht schön ausgedrückt?
Ja, supi.
Das war das dritte Event, aber bevor wir dort einsteigen, noch ein paar Themen zum MagSafe. Ich glaube, das wird auch so ein Running-Thema. Wir sollten vielleicht so einen MagSafe-Blog aufmachen, ne? Anstatt den Corona-Blog, den MagSafe-Blog.
Ja, komm, wir Corona haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesprochen.
Nee, es macht auch keinen Sinn. Wir müssen da durch, es hilft alles nichts. Der MagSafe-Duo ist jetzt endlich verfügbar. Mhm. Und der Preis hat mich ein bisschen erschüttert, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, wirklich?
Ja, also ist jetzt nicht so unbedingt. Nicht. Ich hätte das nicht vermutet, dass wir vom preislichen Gefüge so liegen, wie wir im Moment liegen. Das Ding kostet 145,20 €. Mhm. Ja, ich habe ja getippt 129 € im schlimmsten Fall und 99 € im Best Case. Ja, beides hat sich leider nicht bewahrheitet. Oh,
bis zu 159, um mal noch so in diesem realistischen Gefüge zu bleiben, hätte ich schon gerechnet. Wie alle ganz schwarz gesehen haben es ja einige, die hatten im Vorfeld schon 189 oder 199 gesagt.
Okay,
klar ist das auch wieder, ja, werfen wir ein paar hohe Zahlen im Raum, dann sieht diese immer noch recht hohe Zahl vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Aber wie gesagt, so bis zu 159 habe ich durchaus für realistisch gehalten. Klar, macht die 145 nicht besser. Ja, und 99 wäre mir auch lieber gewesen. Oder 129, ja. Aber ja, das ist halt Apple. Ne? Da kommen wir später noch zu.
Apple hat jetzt auch, ich denke, was jetzt diese Preisvergleiche angeht, im Hinblick auf den HomePod Mini, auch einen Fehler würde ich jetzt sagen, nicht gemacht, aber jetzt wird gerne verglichen, Mensch, der HomePod Mini kostet nur 96,50 €. Ich weiß, da liegen natürlich auch andere strategische Hintergründe. Sie wollen natürlich den Markt auch pushen und sie wollen halt Masse rausbringen an Geräten, an Devices, das ist ganz klar. Aber trotzdem, man bekommt da ein wesentlich mehr Technik für wesentlich weniger Geld als so einen popligen MagSafe-Ladeadapter.
Also viel mehr Technik. Drücken mal platt, dann ist es auch nicht viel mehr.
Ja, gut, aber ich sag mal, es liegt, das Preisgefüge ist da etwas gesünder als bei diesem MagSafe Duo. Auch wenn man natürlich diese Komponenten nicht vergleichen kann. Ich weiß, das sind zwei völlig verschiedene Produkte, aber ich finde diesen Preis von 145 Euro und ein paar Cent ein bisschen happig. Und genauso ist ja diese, diese MagSafe-Hülle jetzt rausgekommen, wo man das iPhone reinschieben kann und wo man so eine Leiste frei hat, wo man dann die Uhrzeit, glaube ich, ablesen kann oder so ein paar Informationen ablesen kann. Die kostet auch 145,20 Euro. Das ist auch recht happig. Also das sind zwei Produkte, die ich mir jetzt persönlich nicht kaufen würde, aber gut, das ist Apple auch relativ schnurz, ob ich mir das kaufe oder nicht.
Ja.
Da pellen die sich ein Ei drauf. Das zweite MagSafe-Thema, ich möchte es noch kurz reinwerfen, wer ein bisschen mehr über den MagSafe Duo erfahren möchte, wie das Ding aussieht, was alles drum und dran ist und wie das erste kleine Hands-on aussieht, der sollte mal das Video anschauen, was wir in die Shownotes packen. Das ist nach meiner Meinung das vernünftigste MagSafe Duo-Video, was derzeit im Netz ist oder was ich bisher gesehen habe, ist ein amerikanischer YouTuber, der hat das ganz vernünftig dargestellt. Ja, das sind die beiden MagSafe-Themen. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, was ich ganz nett fand heute. Es gibt ein neues Icon, was aufgetaucht ist, was angeblich die Apple AirPods Studio zeigt. Das in einem ist es jetzt die iOS Beta? Doch, in der iOS Beta 14.3 aufgetaucht. Da sehen wir ein Piktogramm, ein Icon, wie das wie der HomePod Studio aussehen soll. Auf das Ding warten wir ja auch schon alle. Viele haben ja vermutet, dass wir das auf dem Apple-Event sehen. Haben wir nicht gesehen. Und jetzt werden wir es vielleicht im Frühjahr sehen. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Ja,
ich schon. Ah, okay, ich muss jetzt bei der Leitung immer mal nachfragen. Es war so eine Stille in der Leitung.
Ja.
Und ja, ich bin nicht gespannt. Tja, und dann, was mich persönlich verwundert hat, das möchte ich auch noch kurz anschneiden, wo wir beim HomePod Mini sind, da schließt sich der Themenkreis. Ich habe ja dann bestellt, weil es war endlich mal wieder ein Apple-Produkt, was in meinem Budget liegt. Und wann war der jetzt bestellbar? Am 7., glaube ich. Das war, ja, am 7. Um 14 Uhr war das Ding bestellbar und ich war um 14 Uhr auch pünktlich im Store und hat gedacht, naja, mein Gott, also im Online-Store. Man muss jetzt nicht Panik schieben, das kannst du ruhig über die Webseite machen. Der Pro-Tipp ist ja immer, mach das über die App die wird präferiert behandelt. Da geht es zügiger als über die Webseite. Hab das dann über die Webseite gemacht und das ist total in die Hose gegangen, weil ich habe sage und schreibe 15 Minuten gebraucht, bis das Ding im Einkaufswagen war. Die Seite war überlastet. Und bis ich dann um 14.15 Uhr meine Bestellung endlich auslösen konnte, war ich auf dem Liefertermin vom 15. Dezember.
Ja, was lässt du dir auch eine Viertelstunde Zeit?
Das lag ja nicht an mir. Ich war um 14 Uhr drin. Die Seite ja. Und den ganzen Kram, der war hoffnungslos überlastet, das Tor. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, also der Run auf den HomePod Mini, der scheint groß gewesen zu sein. Und
ja, okay. Wie du es auch schon selbst gesagt hast mit dem Preis, ja, wahrscheinlich das eine. Und dann ist wirklich die andere Frage, wie viele Geräte hatten sie überhaupt für die erste? Für die erste Bestellwelle jetzt quasi zur Verfügung. Mhm. Plus dann nochmal, ja, es ist vor Weihnachten. Viele Leute haben wahrscheinlich auch ein Minimal als, dafür unter den Baum bestellt.
Ja.
Von daher, ja, wie gesagt, bei dem Preis ist auch nicht sonderlich verwunderlich, ja.
Ja, das war ja auch der Punkt, was mich so gereizt hat. Okay, kannst du machen. Das ist mal so ein Gadget, was man jetzt einfach mal testen kann für den Punkt. Und da ich den großen nicht habe, denke ich, das ist ein optimaler Einstieg in die HomePod-Welt. Ja, gut. Aber wir wollen jetzt nicht länger über HomePods und MagSafe sprechen. Das ist ja ein bisschen doof bei der aktuellen Themenlage, sondern lass uns mal über das Apple Silicon Event sprechen. Ich würde sagen, das ist ein Silicon Event, weil mehr haben wir auch nicht gesehen. Das heißt, wir haben thematisch das gesehen, was wir auch schon vermutet haben. Es gab keine Nebenprodukte, es gab keine AirTags.
Ja.
Und es gab auch keine Kopfhörer oder irgendwas. Also die AirTags ist auch so der Running Gag in der Apple-Szene im Moment. Ich hoffe, die AirTags werden nicht zu AirPower.
Meine Einstellung zu dem Thema ist ja bekannt, also von daher.
Ja, obwohl ich schon von einer Firma, die ich nicht nennen darf, mittlerweile schon ein Produkt vorliegen habe, nicht nur als Pressemitteilung, sondern als physisches Produkt, was dafür da ist, die AirTags aufzuhängen. Und dieses Produkt ist so groß wie ein 5-Mark-Stück.
5-Mark-Stück?
Ja. Mhm. Müsste man jetzt das einigen Hörern erklären, was das ist? Ja, auch umgangssprachlich Heiermann genannt. Und da kann man dann wohl die AirTags reinschieben. Also gehe ich davon aus, dass die AirTags halt auch noch ein wenig kleiner sein werden, weil das ist ja klar, wenn man eine Tasche hat, die muss natürlich ein bisschen größer sein als der Inhalt. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Fake-Produkt. Ich bin mal gespannt, ob sich das dann bewahrheiten wird. Ja, das nur so am Rande. Gut, also wir haben in gewohnt professioneller Qualität den Prozessor und noch ein paar Computer präsentiert bekommen.
Also die Keynote war doch wieder sowas von professionell gemacht sowieso, ja, aber sowas von gut gemacht, vor allem so viel Info in dieser Zeit. Ich habe es auch wieder bei anderen Blogs gelesen, ja, gerade dazu, sie sollten nicht mehr zu den alten Veranstaltungen übergehen, sondern das so beibehalten. Inwieweit das Sinn macht, ja, ist die andere Frage. Gerade das iPhone, ja, lebt ja auch ein bisschen, ja, von dem Publikum, was da mit drin ist. Aber wirklich gerade von dem Gehalt oder auch von der Präsentationsqualität her, von dem Inhalt und der Art und Weise und auch gerade die Zeit, in der es transportiert wird, Hammer, ja.
Es war extrem komprimiert und es war auch ein wenig anstrengend, also das zu schauen, wie gesagt, von der Informationsdichte her. Es war alles sehr, sehr Schlag auf Schlag. Man kann natürlich auch bei so einer Vorproduktion das auch so gestalten, ganz klar. Und der Cafeteria, da gibt es übrigens mehrere auf dem Gelände, nicht nur eine. Und diese Cafeteria hat sage und schreibe 10.000 Sitzplätze. Man soll es kaum glauben. Es ist eine wahnsinnig große Cafeteria. Und die Tore zu dieser Cafeteria öffneten sich. War eine schöne Aufnahme, war schön inszeniert. Er tat mir auch so ein bisschen leid, dass er da ganz alleine war. Aber war ganz gut gemacht. Und was ich festgestellt habe, seine rhetorische Performance hat sich in der letzten Zeit spürbar verbessert. Also man hat wirklich, wenn man jetzt die allerersten Keynotes von Tim Cook sich anschaut, bis zur heutigen Keynote, hat man eine extreme Verbesserung gesehen. Also er hat sich extrem verbessert. Also die Coaches und Trainer, die er da hat, die haben ganze Arbeit geleistet.
Kann man so sagen, ne?
Ja. Auch wenn seine Gesten etwas heavy overacting waren, finde ich, aber sonst da sollte man vielleicht etwas weniger machen. Weniger ist dort vielleicht mehr. Aber okay. Ja, und dann ging es im Endeffekt los mit einem Image-Video. Hast du denn die komplette Keynote gesehen oder hast du die Zusammenfassung gesehen?
Ich habe mir wieder das Best-of gegönnt, ja.
Okay.
Plus natürlich das Best zum Schluss, auch noch.
Ja, okay, da kommen wir auch noch zu. Da kommen wir dann zum Schluss auch noch zu. Aber es gab halt ein Image-Video in Schwarz-Weiß. Was ist mir sofort aufgefallen? Ich würde sagen, 80-90% der Macs, die dort gezeigt worden sind, waren Macs mit Beleuchtung, also mit Apfelbeleuchtung. Das waren alles, in Anführungsstrichen, alte Macs. Und es waren zwar auch ein paar neue dabei, aber das waren meistens iMacs der neueren Generation und sehr wenig neue Macs. Natürlich wirkt so ein leuchtender Apfel in einer schwarz-weißen Präsentation, wo man diesen weißen Glowing Apple auf der Rückseite sieht, etwas dominanter und etwas prägnanter. Aber mein Gott, wenn sie doch das so präsentieren wollen, dann sollen sie doch wieder einen leuchtenden Apfel zurückbringen. Das war ja auch eines der Gerüchte, die man im Vorfeld gesehen hat oder gehört hat. Es soll angeblich der leuchtende Apfel wieder auf der Rückseite erscheinen, aber ist ja nicht passiert. Hat mich etwas gewundert und sehr irritiert, dass man in diesem Image-Video wieder diesen leuchtenden Apfel gesehen hat. Was mich gefreut hat, Lisa Simpson war zu sehen. im Image-Video. Und Tom Hanks, also das waren so meine beiden Highlights. Es gab ja auch mal eine Folge mit Steve Jobs, mit den Simpsons zusammen, aber die wird wohl jeder gesehen haben. Aber da hieß Apple nicht Apple, sondern Mapple.
Warum wohl?
Ja, warum wohl? Na gut, dann ging es auch relativ schnell zur Sache.
Und oh, es ging was für eine Sache,
ja. Die Präsentation an sich und die Vorstellung an sich, um es vorwegzunehmen, hat bei mir viel mehr Fragen ausgelöst, als die Fragen beantwortet hat. Aber da kommen wir auch noch zu. Und vorweg würde ich sagen, sollten wir doch mal so einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Erst effektiv und exakt kann man erst dann über den M1 sprechen und auch über die ganze Hardware, wenn die Dinger ein bisschen in der freien Wildbahn sind und wenn wir dann Benchmarks sehen, die auch realen Dingen entsprechen. Also wenn Leute damit gearbeitet haben, die auch reale Dinge damit erledigt haben und nicht irgendwelche theoretischen Benchmarks, ist meine Meinung. Und das kommt ja jetzt erst, die Dinger kommen jetzt, werden jetzt das ausgeliefert, ich glaube nächste Woche Dienstag.
Oh, eben bist du gerade, hallo?
Hallo?
Ah, da ist er wieder. Du warst da eben mal kurz wieder. Weg.
Ich war eben mal kurz weg, das ist ja schade. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was du noch gehört hast mit den Benchmarks. Es macht erst dann Sinn, detaillierter über die ganzen Geräte zu sprechen, wenn man dann auch reale Erfahrungen hat von realen Nutzern oder seriösen Journalisten und nicht Apple-getränkten Informationsquellen, dass man dann halt auch sieht, wie sich die Dinge im realen Einsatz oder im realen Umfeld machen. Dann kann man auch erst über die wahre Performance vom M1 sprechen. Da sind wir auch beim Thema. M1 heißt der Prozessor. War dieser Name irgendwo geleakt oder im Vorfeld hat man über M1 gesprochen? Na, meiner Meinung nach nicht. China Times hat ja sogar eine ganz andere Roadmap diskutiert, A14T, A14X.
Genau, das war ja, okay, inwieweit die intern natürlich dann Bezeichnungen hatten, keine Ahnung. Wir hatten ja auch schon mal drüber spekuliert, wie werden die Chips wahrscheinlich heißen. Da hatten wir ja auch schon mal überlegt, weil wir es ja vom iPad her auch kennen mit dem A14 oder A14X vielleicht, oder ob sie dann von vorne anfangen wegen dem Mac. Ja, hatten wir ja auch schon angesprochen, aber M1 direkt war jetzt nicht so viel ich weiß vorher irgendwie gerüchtemäßig unterwegs, wobei sie da natürlich mit dem M absichtlich oder unabsichtlich natürlich auch eine schöne Linie nochmal oder einen schönen Bogen gezogen haben zum Thema Performance überhaupt, weil wenn man mal überlegt, ja, BMW mit ihrer M-Linie, denke ich mal, auch
als Apple. Da wollte ich gerade drauf eingehen.
Genau, als Apple, wo man ja auch weiß, dass viele da BMW-Fan auch sind, beziehungsweise BMWs ja auch privat fahren, denke ich mal, könnte das anstatt Mac auch durchaus eine Anspielung auf einfach M und Power gewesen sein, ja.
Das kann sein. Mein erster Gedanke war wirklich auch BMW, aber nicht die aktuelle M1-Serie, sondern der allererste M1, der Bayern-Ferrari, wie ich ihn immer liebevoll nenne, weil der sah ja wirklich aus, wenn man ihn so von Weitem und die Silhouette sich anschaut, wie so ein kleiner Ferrari GTO oder ja, so ein Ferrari GTO aus in diese Zeit ein. 1979 lief, glaube ich, der erste BMW M1 vom Band, der so halt aussah. Und ich finde ihn immer noch sehr, sehr sexy, besonders in Rot, das steht ihm ganz gut. Hat sich aber leider nicht so weitergeführt, diese Bauweise. Schade eigentlich. Aber M1 ist ja auch ein Prozessor, den es ja so bei Apple vorher schon gab, den Motion-Prozessor, den wir ja auch schon kennen. Deswegen hat es mich gewundert, dass Apple jetzt nochmal einen zweiten Prozessor so nennt, mit den M1. Das war ein bisschen verwunderlich für mich.
Es passt halt einfach. Der erste Mac-Chip, wie gesagt, M1 bietet sich einfach an.
Der erste Mac-Chip, ja. Und ja, Apple hat da im Endeffekt jetzt den Grundstein gelegt, den öffentlichen Grundstein für ihre neue Systemarchitektur. Und ich habe auch gehört, dass viele diese Keynote nicht so wahrgenommen haben oder ein bisschen langweilig fanden. Letztendlich war sie an vielen Punkten gerade auch was so die exakten Benchmarks, wo man ein bisschen mehr erwartet hätte, wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte, da hätte man ein bisschen mehr genau darauf eingehen können, was das Ding wirklich leistet. Es war also nicht so ein Nerd-Talk, den ich erwartet hätte.
Es fehlt, oder was mich ein bisschen verwundert hat, weil sie haben ja Bezug genommen, hier ist leistungsfähiger als ein vergleichbarer aktuell Intel-basiertes Notebook oder so. Warum haben sie nicht einfach Vergleiche gemacht zu den direkten Vorgängern? Zum alten.
Haben sie teilweise auch gemacht, aber nicht so genau, wie ich es gerne gehabt hätte.
Genau. Ja.
Es war alles ein bisschen wischiwaschi und ich glaube, man hätte es genauer machen können, aber die Vergleiche, die sie immer gesagt haben, sind immer von gleicher Preisklasse gesprochen, von gleichen Preiskategorien gesprochen. Das war alles ein bisschen wischiwaschi und sie sind auch stark was ich auch sehr charmant eigentlich fand, nochmal so ein bisschen auf die Bauart eingegangen des Prozessors, stark auf diese 5 Nanometer eingegangen. Und ich meine, das war natürlich auch nochmal Schlag ins Konto oder gegen Intel, weil die sind ja immer noch desktop-technisch auf der 14 Nanometer Architektur unterwegs.
Vor allem guck doch mal gerade auch wieder im Zug zu AMD, ja, mit ihren 7. Ja. Also Intel ist da. Und da soll ja erst, glaube ich, in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr wirklich was Neues wieder kommen. Also die sind momentan ziemlich gebeutelt.
Ja, aber auch das, was jetzt neu bei Intel kommt, das soll ja auch noch auf 14 Nanometer kommen erstmal. Ne? Die sind da irgendwo in einer Sackgasse im Moment unterwegs. Mhm. Und ich hoffe, dass sie sich da rausmanövrieren können. Und diese ganze Keynote trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass dass Intel in einem besseren Licht dasteht. Das kann man durchaus so sagen.
Ja, okay, da kannst du auch nochmal sagen, es ist ja auch eine ganz andere Architektur, AMD versus X. Aber gerade im Vergleich halt mit AMD, da sind sie wirklich, wirklich momentan sehr gebeutelt. Aber klar, dass sie immer noch auf den 14 festhängen, selbst verschuldet, hätte man, denke ich mal, auch anders lösen. Oder hätte man mittlerweile das Problem lösen können, auch Intel oder gerade Intel. Und natürlich dann auch schon die Zahlen, die sich abgezeichnet haben, auf Basis von dem ARM Mini für Entwickler und jetzt mit dem M1. Also müssen sich warm anziehen, die Kollegen,
Also dieser M1, ich meine, sie haben ja jetzt bewusst erstmal diese Basement-Systeme damit ausgestattet. Das, was ja auch zu erwarten war letztendlich. Sie sind jetzt ja nicht mit dem M1 irgendwo rausgegangen in größere Systeme. Macht ja auch keinen Sinn, weil sie derzeit auch gar nicht die Performance erreichen können. Die jetzt zum Beispiel für MacBook Pro 16 Zoll, denke ich, ist das Ding noch nicht geeignet.
Stopp. Ich wollte es eigentlich erst später erwähnen, aber weil du vorhin Benchmarks angesprochen hast. Es gibt mittlerweile die ersten Geekbenchs, wo anscheinend das MacBook Air anscheinend jemand Geekbench drauf hat laufen lassen. Ich kann es gerade mir mal kurz hier, ich hatte es schon vorbereitet, ohne Seite laden. Und zwar das aktuelle MacBook Air mit dem M1 im Single-Core liegt irgendwo um die 1700 vom Score her. Und in der Single-Core-Performance das aktuelle 16er mit dem Intel bei 1250. Also Single-Core, klar, kannst du auch wieder sagen, Multithreading, bla bla bla, aber auch selbst da im Multicore liegt es, je nachdem, es gibt da mehrere Testergebnisse, gehen wir mal konservativ ran, liegt er bei 7000. Und der Multicore 16 war mit Intel bei knapp 7,2 oder knapp unter 7,2. Okay,
das ist also natürlich schon hochinteressant, das Ganze. Ja. Aber
Das MacBook Air, musst du auch wieder sagen, hat keinen Lüfter. Ist eventuell geringer getaktet, beziehungsweise Thermal Throttling kommt früher zum Tragen als beim 13 Pro.
Weil es halt lüfterlos ist. Genau. Das sind natürlich auch. Wir springen jetzt ein bisschen hier im Thema. Das ist ja auch korrekt, dass das so sein mag. Aber es gibt im Moment noch Punkte, die so den Pro-Nutzer so ein bisschen ausklammern. Stichwort
ja, wir können Speicher. Ja mal über, genau, wir können ja mal über die Technik sprechen. Mhm. Ja. Der M1 ist ja ein 8-Core-Prozessor, der sich halt auch, wie man es von dem iPhone ja schon kennt, der aufteilt in die Performance-Cores und die
Effizienzkerne.
Efficiency-Cores, also jeweils 4 Stück. Du hast die GPU noch drin mit bis zu 8 Kernen. Wobei, war es im R mit den 7 Kernen?
Da gibt es Differenzierungen. Das Einstiegs-R, da greifen wir jetzt auch mal wieder vor, aber spielt ja keine Rolle. Das Einstiegs-R mit dem Startpreis von 1.100 Euro hat 7 GPU-Kerne und das größere. Ja,
nee, mir ging es jetzt nur um die, genau, dann war es da mit den 7 Core. Also machen sie wahrscheinlich auch wieder hier so ein Binning. Ja, ich denke mal, das sind dieselben Chips, die rausfallen. Entweder klemmst du einen ab.
Ausschussware,
ja. Genau. Entweder klemmst du einen ab, auch bei guten Chips. Ja, um halt dann zu sagen, das ist halt eine Stufe kleiner vom Chip her. Oder aber, da sind wirklich nur 7 gute Kerne drin. Du nimmst einen Kern raus, ja, und hast dann halt, wie gesagt, 7 Core. Und dann der andere ist mit 8 Core. Ich denke nicht, dass sie da unterschiedlich fahren, sondern wie gesagt, der wird gebinnt und Ende. Ja.
Genau, da gehe ich von aus. Im extremsten Fall, oder ich gehe im Moment davon aus, das sind die Kerne oder die SoCs, die nicht die 8 Core Performance erreichen. Und da knipsen sie den einfach aus. Und wenn sie dann irgendwann die Ausschussware so gering ist, dann nehmen sie auch in Anführungsstrichen Top-SoCs und schalten das dann einfach ab.
Genau. Und worauf du ja wahrscheinlich hinaus wolltest, ist ja bei der neuen Architektur ist es ja so, dass dass das RAM mit auf dem SoC, also auf dem System on a Chip sitzt, also in dem Fall halt mit dem M1 drin. Mhm. Und da hast du halt die Problematik, ja, 8 oder 16, ja, maximal aktuell. Da bin ich auch mal gespannt, ob es da mehr gibt, wenn wir später mal so den 16er oder auch den iMac kriegen. Ja, genau. Nur wie teuer wird dann der ganze Spaß? Da kommen wir ja später auch noch dazu.
Das ist die Frage. Und das nennen sie ja Unified Memory.
Genau.
Und von diesem Unified Memory bedient sich ja auch die Grafikkarte.
Genau, CPU also die und GPU haben einen Speicherbug quasi auf diese beide zugreifen, ja.
Aber es basiert nicht auf dieser etwas nachteiligen Technologie, die wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, Shared Memory, sondern etwas effizienter. Und sie haben es dann nochmal genau erklärt, wie es funktioniert. Also Unified Memory ist doch schon eine weiterentwickelte Version von Shared Memory letztendlich.
Ja, du hast, oder beide haben auf denselben Speicher Zugriff. Du brauchst keine Daten von links nach rechts kopieren, ja. Macht durchaus Sinn. Da sind ja auch Ansätze oder das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Die Problematik an der Sache ist einfach, die sich uns jetzt einfach da darstellt. Okay, bei den mobilen Geräten war es jetzt bis jetzt nicht so das Problem, weil du den Speicher jetzt in den letzten Generationen auch schon fest verlötet hattest. Aber jetzt ist er halt im SoC drinne.
Genau.
Da ist komplett Essig, ja, mit Nachrüsten. Und das ist ein Thema, was mich gerade beim Mac Mini wirklich fuchst. Ja. Und was auch schon von vielen bemängelt wird, ja, Apple kann dann einfach sagen, ja, hier, so viel Geld, ja, hätte ich gerne für einen Speicher. Und wenn man sich die Speicherpreise mal anguckt, ja, es ist halt schon.
Die sind natürlich wie immer selbstbewusst bei Apple.
Ja.
Und die Frage, die sich für mich persönlich stellt, das war der erste Punkt, wo ich das gesehen habe. Wie sieht es mit der Weiterentwicklung dieser SoCs aus in Kombination mit einem angedachten Mac Pro, der ja irgendwann mal kommen wird?
Ja, okay.
Und da gingen bei mir sofort alle Alarmlampen an, weil den Mac Pro, den wir jetzt im Moment sehen, der ist ja extrem modular. Wir können ihn ja mit 1 Terabyte Speicher bestücken, 1,5 Terabyte Speicher mit handelsüblichen Speichermodulen, die natürlich in der Maximalausbaustufe auch nicht günstig sind, aber wir können konventionellen Third-Party-Arbeitsspeicher benutzen. Werden Sie diese Philosophie bei dem Silicon Mac Pro, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch weiterverfolgen können aufgrund der Architektur? Oder werden wir einfach nur diese Embedded Memory Chips sehen? Und wie wird das dann preislich aussehen? Werden Sie das so handhaben, dass Sie dann einfach sagen, ihr könnt das so hochskalieren, dass ihr mehrere M-Chips verbaut, dass ihr jetzt mehrere SoCs verbaut,
das
viermal M1 mit 16 GB etc. Ja. Wie wird diese Konfiguration aussehen?
Die Frage ist halt, wenn wir so weit sind mit der Chip-Generation M2, M3, keine Ahnung. Ja,
ja, es kann ja sein, dass er den M1X heißt, dass sie dann einfach nur Buchstaben hintersetzen. Ja, man weiß ja nicht,
wie sie mit der... Ich denke mal, bis dahin sind wir beim M2 mindestens schon angelangt.
Genau, kann sein, ja.
Aber die Frage ist ja, wird es wirklich auch so ein Multiprozessor-Ding werden? Wird Apple sagen, wir machen nur einen M2 und davon dann mehrere in einem Mac Pro zum Beispiel? Oder machen wir speziell für den Mac Pro einen Monster-SoC, ja, in dem wir, keine Ahnung, ja, 32 Kerne drin haben, in dem wir alle CPU, in dem wir vielleicht auch unsere GPU mit, keine Ahnung, 32 Kernen drin haben und auf dem Chip dann halt auch entsprechend 64 GB RAM, ja, was natürlich wahrscheinlich preislich jenseits von gut und böse sein wird. Oder, was sie ja auch machen können, je nachdem, welche Technik sie dann verwenden wollen, ob es eine hauseigene, also eine Apple-Lösung sein wird oder ob sie eventuell auch über PCIe gehen wollen, dass du sagst, wir machen nach wie vor die Möglichkeit, dass halt jemand seine eigenen Speicherbausteine reinsteckt. Ja? Wir machen 16, 32 vielleicht maximal auf dem SoC. Den Rest kann der User zu Hause selbst ausbauen oder selbst erweitern und binden das dann zum Beispiel über PCIe ein. Damit wir da eine relativ schnelle Verbindung einfach haben. Ja, das ist ja auch eine Sache, gerade mit PCIe 4, ja, was ja AMD momentan, glaube ich, jetzt mit den neuen Zens macht und den neuen Grafikkarten, dass der Prozessor sich den Speicher mit der Grafikkarte teilen kann über PCIe.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Wie gesagt, jetzt nicht Grafik, sondern dass man seine eigenen Speichermodule da macht. Aber da muss man einfach mal abwarten, wie das Apple machen will. Weil wenn du sagst, du hast zum Beispiel maximal 32 GB und die werden wir, denke ich mal, brauchen für Pro.
Ja, MacBook mindestens. Pro, mindestens.
Und auch gerne für einen iMac 32 GB RAM oder bis zu 32 GB RAM. Wirklich, dann vielleicht wirklich 2, 3, 4 Chips. Ja, je nachdem, ja, wie viel Prozessorkerne die auch haben. Vielleicht sind dann wirklich 2 davon, ja, oder 4 davon in so einem Rechner drin und du kommst dann entsprechend einfach auch auf die Gigabyte.
Ich meine, man muss natürlich auch eins in Betracht ziehen. Wir haben ja jetzt im Endeffekt die gleiche Situation, die wir ja auch beim iPhone haben. Wir haben den eigenen Silicon Chip, wir haben das eigene Betriebssystem und wir haben das sehr nah zusammen miteinander verbunden.
Ja.
Wir wissen ja auch, dass das iPhone effizienter mit RAM umgehen kann, als zum Beispiel die Android-Systeme in Vergleich jetzt gesetzt.
Ja.
Und man weiß natürlich nicht, wie effizient Big Sur in Kombination mit den ARM-Prozessoren und den Arbeitsspeicher umgeht. Aber Wunder können die halt auch nicht vollbringen. Und ein Pro-Nutzer, der wirklich sehr viel Daten dadurch pumpt, der extrem mit Final Cut arbeitet, der kann einfach nicht mit 16 GB RAM zufrieden sein.
Zum Beispiel, wenn du heute deinem Mac mindestens 64 GB oder der Software und deiner Arbeit 64 GB entgegenwirfst, weil du die brauchst zum Arbeiten. Ich glaube nicht, dass auch, wie gesagt, die ARM-Architektur und auch Big Sur gleich effizient mit der Hälfte des Speichers funktionieren kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Nein, ich glaube nicht. Es wird natürlich etwas effizienter sein. Davon kann man ausgehen,
so extrem,
aber Wunder sagst, können die auch nicht vollbringen. Das geht halt nicht. Gehe ich mal nicht von aus.
Genau.
Und deswegen glaube ich auch, dass wir mehr Speicher sehen werden. In welcher Form uns das Apple gibt, letztendlich weiß ich nicht. Aber
also ich würde mir wünschen, dass bei den wirklichen Pro-Geräten, das 13 Pro ist meiner Meinung nach nicht wirklich ein Pro-Gerät.
Nein, ist es nicht.
Das Pro bezeichnet da lediglich ein paar Features, die es halt vom R absetzt. Ja. Aber gerade 16 Pro, gerade die iMacs und später sowieso der Mac Pro, da brauchen wir mehr RAM. Und da ist die Frage, wie wird es umgesetzt? Ja. Ich würde mir natürlich, beim 16 MacBook Pro jetzt auch wieder nicht, aber gerade beim iMac und gerade beim Mac Pro würde ich mir halt die Möglichkeit, eigene Speicherriegel noch reinzustecken, definitiv wünschen. Und und beim Mac Pro das nicht mehr eventuell zu haben, nee.
Das kann ich mir
da laufen auch, die Pros auch wieder Sturm.
Ja. Genau, weil die Pros haben sich ja extrem gefreut, dass sie jetzt wieder einen modularen Mac Pro haben. Von der Modulbauweise und von der Aufrüstbarkeit extrem interessant, das Gerät. Es ist ein super sexy Gerät. Finde ich toll. Und die Pros finden es auch super. Und wenn man denen das jetzt wieder wegnehmen würde, der Aufschrei wäre groß. Das wäre ja wieder in Anführungsstrichen ein Rückschritt in Richtung Champagnerkübel. Auch wenn das jetzt sehr stark hinkender Vergleich ist, aber es würde sich wieder zurückentwickeln, das Ganze.
Ja, vor allem guck doch mal, wie viele auch gesagt haben, ich nehme mir die kleinste Möglichkeit an RAM, ja, an Konfiguration.
Und Third Party und so eine
spare Geld mit dem Selbstaufrüsten.
Genau.
Und was ja wirklich ein paar Euro unter dem Strich ist. Und nimm das jetzt mal wieder weg. Ja,
ja, und ich glaube auch nicht, dass Apple diesen Weg vielleicht gehen sie den Weg, dass man sagt, man macht eine hauseigene Chip-Geschichte rein, die aber trotzdem modular ist, aber proprietär von uns ist. Es wäre auch bescheiden, aber es wäre immerhin besser, als jetzt sich vom Anfang an für das zu entscheiden zu müssen,
also wie es jetzt Microsoft mit der Xbox gemacht hat, wo sie ja auch schon wieder am Meckern sind, ja, mit den Speichermodulen. Oder mit den SSDs, sagen wir mal. Ja,
aber gut, der Mac Pro ist noch in weiter Ferne.
Ja, genau, M1. Genau, Unified Memory, eben haben wir es schon kurz angesprochen. Momentan leider nur 8 bzw. 16 GB möglich.
Ja.
Thunderbolt 3, USB 4. Und da muss ich sagen, hatte ich auch was falsch verstanden, beziehungsweise nicht richtig aufgepasst. Ich hatte gedacht, es wäre beides 4.
Nee, das war ja in der Gerüchteküche, dass wir Thunderbolt 4 sehen werden. Hat sich nicht bewahrheitet.
Ja, ich hatte nur 4 gehört, beziehungsweise gelesen. Und ich so, oh, Thunderbolt 4, USB 4. Und hatte dann von dir gelesen hier im Kleingedruckten, kein Thunderbolt 4. Und ich so, was schreibt denn der Tobi da? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch ganz eindeutig noch im Kopf 4. Ja, toll, es ist USB 4. Ja,
ja. Und wir hatten ja noch drüber spekuliert. Da hatte auch die Fachpresse allgemein drüber spekuliert. Der Thunderbolt 4 Standard wurde ja noch relativ zügig und zackig verabschiedet, sodass er halt, wie gesagt, offiziell da ist und spezifiziert worden ist, wie der auszusehen hat und wurde freigegeben. Und da haben wir noch gesagt, ja Mensch, warum ging das jetzt auf einmal so zügig? Ja, das könnte ja vielleicht was mit den Silicon zu tun haben, aber ist leider nicht der Fall. Und da in dieser gleichen Nachrichtenkette hat sich heute auch Ming-Chi Kuo nochmal geäußert, ja, Thunderbolt 4 werden wir wohl im Quartal, im ersten Quartal oder im zweiten Quartal sehen, wenn dann die nächsten ARM-Macs vorgestellt werden, respektive iMac und Q3. Er spekuliert ja Q3 von einem Mac Pro. Das waren ja so heute die Aussagen, aber das sind ja auch alles Geschichten, die man eigentlich sich so abzielen kann, weil das, er meinte auch, dass Mac Pro soll Q2 kommen, also Mac Pro 16 Zoll. Viele haben ja jetzt schon damit spekuliert, da war ich auch fester Meinung, das sehen wir nicht, habe ja auch recht behalten, und er geht davon aus, dass Q2 das Mac Pro 16 Zoll kommt.
Selbst der Mini war im Prinzip eine Überraschung.
Aber wenn man sich das im Nachhinein überlegt, war das denn eine sehr, weil Apple macht das ja traditionell so, wenn sie Transition Kits rausgeben, dass sie dann sagen, die schickt ihr uns zurück, das wird euch angerechnet und ihr kriegt dann entweder ein Mac Mini, zahlt was drauf oder vielleicht sind sie auch großzügig und geben dann den Entwicklern den kleinsten Mac Mini als Trade-in, als Tausch für den, den sie haben. Vielleicht war das auch der Beweggrund, dass sie jetzt den Mac Mini raushauen.
Möglich, möglich, ja. Und sie hatten ja im Prinzip die Entwicklung eh schon am Laufen.
Ja, gut, mit dem das war A14. Also, ja, das war
so viel, A14. Ob das so viel mehr Designaufwand war, keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Und viele haben sich auch gewundert, dass sie den Mac Mini nicht verändert haben vom Design her. Aber warum sollten sie das tun? Das Design ist, finde ich, zeitlos. Der Formfaktor hat sich bewährt. Und dieses Gerät ist in so vielen Rechenzentren im Einsatz, wo diese Dinge einfach so aufgetürmt sind, so viel professional ja, Cluster-Systeme werden mit Mac Minis betrieben. Und ich glaube, dessen ist sich Apple auch bewusst. Und deswegen lassen sie einfach das Gehäuse so lange leben wie möglich. Hm. Ja. Was mich nur gewundert hat, dass sie wieder zum silbernen Farbton zurückgegangen sind, nicht Space Gray. Und das war ein bisschen irritierend.
Ja, hast halt nochmal einen Unterschied zwischen den Intel und den
Der den Intel bleibt ja weiterhin im Sortiment, der bleibt ja weiterhin
dort. Ja, aber der ist ja weiterhin Space Gray.
Genau, ja, genau.
Genau, also du hast ja da die Absetzung auf jeden Fall zwischen ARM und Intel. Mhm.
Ja. Und was ich nochmal so herausgelesen habe, was ich persönlich sehr beeindruckend finde, was viele Kollegen gar nicht thematisiert haben, die Cache-Zahl, die ist extrem hoch im Vergleich zu AMD und Intel-Systemen. Das heißt, man unterscheidet ja, wie du es am Anfang gesagt hast, zwischen Performance-Kerne. Da gibt es auch einen schönen Arbeitstitel. Firestorm ist der Performance-Kern und Ice Storm ist der Effizienzkern. So nennen die Kerne sich intern bei Apple. Und der Level 1 Cache pro Firestorm Core, pro Core, ist 128 KB groß. Und das im Vergleich gesetzt zu einem Intel. Intel arbeitet damit 32 KB und Apple und AMD mit 48 KB. Das ist jetzt nur mal so in den Vergleich gesetzt. Und der Second Level Cache, also der L2 Cache, ist 12 Megabyte groß für den Firestorm und für den Ice Storm 4 Megabyte groß. Das sind wahnsinnige Dimensionen, die dort im Cache liegen. Also die Cache-Größen sind extrem groß und ich denke mal, das ist auch ein Punkt, also einer von vielen Punkten, warum dieser Chip so eine wahnsinnige Performance hat. Hm. Finde ich herausragend, was da im Cache drin steckt.
Ja.
Ja. Ja, das Ganze wird man dann wirklich erst sehen, wenn man das Ding live sieht. Und da bin ich schon sehr gespannt, was die ersten Real-Life-Tests sagen werden.
Ja, vor allem bin ich mal auf den Mac Mini nochmal gespannt, weil der ja auch zum MacBook Pro 13 Zoll, was jetzt Kühlung betrifft, nochmal eine Nummer besser ist. Also da bin ich echt mal gespannt, inwieweit der von der Performance her sich gegen das Air und das MacBook Pro schlägt.
Ja, und ich habe letztens jemanden gehört, der meinte, das ist ja im Endeffekt uninteressant, was man jetzt für ein System kauft, ob man das MacBook Air, das Pro oder den Mac Mini kauft, da sind nicht alles die gleichen Prozessoren drin. Nein, lüfterlos und aktiver Lüfter, das sind zum Beispiel große Unterschiede. Das MacBook Air wird wahrscheinlich sich eher runterdrosseln, wenn es in thermische Probleme kommt, wenn man das Gerät richtig fordert, als das MacBook Pro.
Genauso, wenn man nicht jetzt nochmal den Größen- oder Gewichtsvorteil von dem MacBook Air zum Pro benötigt, alleine die Akkulaufzeit, da kommen wir ja später auch noch dazu.
Genau.
Alleine die Akkulaufzeit ist schon ein großes Argument, eventuell dann doch lieber zum 13er, gerade wenn man viel mobil unterwegs ist, dass man dann vielleicht doch zum 13er greift. Ja. Da bin ich übrigens auch mal auf die neuen 16er gespannt.
Ja. Ja, das wird aber, wie gesagt, nach Prognosen noch Q2 nächstes Jahr.
Ja, aber da ist echt die Frage, gerade Akkulaufzeit im Vergleich zur Performance, wie das sich dann bewegen wird, ja. Weil das 13er, jo. Aber apropos, noch was zum M1 oder sollen wir dann mal zu
den Geräten vielleicht übergehen? Noch einen Punkt, den Apple auch nochmal bestätigt hat in einem Statement gegenüber, ich glaube, es war 9to5 Mac oder The Verge, einer von den beiden, zum Thema eGPU.
Ah ja.
Das Thema eGPU ist mit dem M1-Chip so nicht möglich. Das ist ein offizielles Statement, das wurde auch bestätigt. Also alle eGPU-Besitzer, die haben jetzt momentan ein Problem. Wie das Thema...
Die haben kein Problem.
Naja, wenn sie auf ein M1 umsteigen möchten wollen, dann haben sie ein Problem.
Ja, aber die haben ja noch ihre aktuelle Hardware. Ich sehe nicht einen Grund, warum die unbedingt auf eine M1 umsteigen müssen.
Nein, da
kommen wir zum späteren. Gerade dann, wenn sie eGPU einsetzen.
Gerade dann, weil dann werden sie wahrscheinlich auch eine relativ performante Maschine haben oder auch nicht, je nachdem. weil sonst hätten sie ja keine eGPU in Anführungsstrichen.
Also, ja, das ist halt die Frage, mit welcher Software arbeiten sie und was bringt ihnen das Draufwerfen von mehr GPU? Das ist ja die Frage.
Genau, das muss natürlich auch supported werden. Es nützt ja nichts, einfach nur ein Hardware-Klotz dort stehen zu haben, wenn es nicht genutzt wird. Aber das ist im Moment so nicht vorgesehen, dass es funktionieren wird. Ich gehe immer auch davon aus, diese Art der Nicht-Unterstützung von eGPUs wird sich auch in den weiteren Prozessoren-Generationen durchsetzen. Also M2 oder wie sie alle heißen werden, die werden auch keinen eGPU-Support haben. Ich denke, das hört zur architektonischen Grundeinstellung von Apple, dass sie das nicht weiter fortführen werden.
Ja, Thema GPU hat in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob Apple das hinkriegt mit ihrer GPU-Leistung, dass sie da ganz auf dezidierte Grafikkarten verzichten können. Aber das sieht ja zumindest mal laut Präsentation auch wieder so aus, dass sie mit ihrem GPU-Design da schon ein bisschen was sehr richtig gemacht haben. Und da bin ich auch mal auf die richtigen Tests Berichte dann mal gespannt, inwieweit die GPU-Performance vor allem dann auch wieder bei der nächsten oder gerade bei den Pro-Geräten oder auch beim iMac, je nachdem, was da dann im Einsatz ist, falls die nur mit der Apple GPU kommen und keine dezidierten mehr unterstützen sollten, ja, wie da die Grafikleistung ist. Weil, wenn du mal geguckt hast, 2 4K-Streams auf dem MacBook Air, holla die Waldfee.
Wo wir auch gerade bei Displays sind, es wird derzeit nur ein Display supported, maximal 6K, dann ist Schluss, ist ja im Moment nicht bezahlbar verfügbar. Also das ist auch noch so ein kleines Problem, sage ich jetzt mal.
Nee, sie unterstützen über Thunderbolt 1 6K und über HDMI 1 4K. Und beide kannst du, glaube ich, parallel betreiben. Inwieweit das natürlich Sinn macht, zwei unterschiedliche Displays dann da stehen zu haben, ist eine andere Frage. Das ist eine andere Sache,
ja.
Aber wenn du zwei 4K-Displays zum Beispiel nehmen würdest, müsste gehen.
Müsste man sehen, ja. Könnte sein, dass es funktioniert, ja. Die Sache ist halt die, was mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, wo sie dann diesen kleinen Mac Mini, nicht nur klein von den physischen Ausmaßen, sondern auch vom preislichen her, im Vergleich zum Display, was sie gezeigt haben. Sie haben dann einfach ihr Pro-Display angeschlossen. Und ich glaube, natürlich geht das. Ja. Deswegen haben sie es auch gezeigt, nehme ich mal an, weil es der Mac Mini kann. Aber man sieht eindeutig, es fehlt ein bezahlbares Apple-Display. Was für die breite Masse,
Ich hab gedacht, du wolltest auf so ein Gerät wieder zwischen Mini und Pro raus.
Das auch, aber da auf diesen Zug sind auch schon ganz viele andere aufgestiegen. Also diesen Zug, den habe ich nicht allein ins Rollen gebracht. Dieser Zug rollt schon lange durchs Apple-Universum mit diesen Mac in der Mitte. Und ja, aber ich sage dir, den brauchen wir.
Ja, genauso wie ein günstiges oder ein mittleres oder nach unten positioniertes Apple-Display. Aber genauso wie den anderen Mac sehe ich auch dieses Display nicht. Ich denke nicht, dass Apple das machen wird.
Ja, aber es ist doch sehr unrealistisch, dass ich einen Mac Mini nutze. Also diese Kombination wird es eventuell geben, aber das ist jetzt nicht der Massenmarkt, der sich einen Mac Mini-Nutzer einen Mac Mini kauft für 778 Euro und für 5.000 oder für 6.000 Euro ein Pro-Display dazu
stellt. Den einen oder anderen Verrückten wird es schon geben.
Der Standfuß ist teurer als der Mac Mini in Einstiegsstufe.
Ja, aber wie gesagt, der eine oder andere Verrückte wird es geben.
Ja.
Ich sehe aber, das ist kein Display-Markt, in dem Apple mitmischen will. Sonst hätten sie es schon längst gemacht. Es gibt so viele sehr gute Geräte, die in Frage kommen, die preislich auch sehr attraktiv sind. Da muss Apple, den Schuh zieht sich Apple nicht an.
Aber es wären low-hanging fruits, wie man so schön sagt. Sie bräuchten einfach nur das Display aus dem iMac nehmen, aus dem iMac 5K und einen Monitor rumbauen. Sie bräuchten einfach nur den scheiß Rechner rausbasteln, ja, und sie hätten Display.
Ja, also, und dann müssten sie den wahrscheinlich zu einem iMac-Preis verkaufen und dann kannst du ja auch direkt einen iMac kaufen. Und das ist auch schon wieder im Vergleich zu den ganzen anderen Displays wieder zu viel.
Naja, aber selbst wo es noch dieses Thunderbolt-Display gab, das war ja auch utopisch vom Preis gegenüber Third-Party-Displays. Und das Ding wurde gekauft.
Mit was haben sie es ersetzt?
Ja, mit einem ultrafein LG-Display.
Genau. Und wie gut ist das gelaufen?
Weniger gut.
Ja. Und das ist ein Markt, in dem, da sieht Apple momentan keinen Bedarf mitzumischen.
Ich wäre der erste Kunde, der dafür heiß drauf wäre und wahrscheinlich auch so ein Ding kaufen würde.
Da bist du nicht alleine, aber wie gesagt, Apple will sich den Schuh zurzeit nicht anziehen und ich kann es verstehen.
Ja, ich nicht.
Es gibt sehr viele gute Geräte und ich denke mal, selbst bei dem Pro-Display machen die immer noch eine gute Marge.
Da machen die eine sehr gute Marge, da kann man von ausgehen.
Und ja, wenn okay, sie es nicht beim Display
machen, dann machen sie es beim
Standfuß. Bei den Leistungsdaten sind sie, glaube ich, mal preislich relativ gut im Bereich der Konkurrenz aufgestellt. Trotzdem machen die da garantiert noch einen ordentlichen Schnitt mit bei. Klar könnten die auch mit einem günstigeren Display Geld verdienen, aber genauso wie bei vielen anderen Sachen auch, Router, ja, etc., da sieht sich Apple einfach momentan nicht. Ja, den Markt überlassen sie gerne jemand anderem. Ja, kann ich gut verstehen.
Ja, ich nur bedingt. Aber okay.
Klar.
Weil der Markt besteht und die Begehrlichkeiten existieren im Markt.
Ja, ich würde auch gerne wieder eine iSight sehen von Apple. Machen sie auch nicht, ja. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. Ja, ist leider so. Aber kommen wir doch mal zum MacBook Air. Wir haben es ja eben schon öfter mal angesprochen, ja.
MacBook Air, das war das, ja, fangen wir mit MacBook Air an. Das Einstiegsgerät, wie eben schon gesagt, hat nur eine 7-Core GPU. Und meine persönliche Meinung, da man ja jetzt nicht hundertprozentig exakt weiß, welche Implikationen das auf die Performance hat, würde ich abraten, dieses System zu nehmen. Ich würde auf das 8-Kern-System setzen und würde das andere links liegen lassen, wenn ich der Käufer wäre oder wenn ich ihn da ausstecken würde.
Muss ich oder will ich als MacBook Air-Käufer 4K-Video damit bearbeiten?
Ja, aber weißt du denn, wie viel Performance dieser Kern wirklich ausmacht? Weiß man das im Vorfeld? Weiß man nicht.
Das ist ein Achtel von der Performance von dem. Nee, das ist nicht, das kann nicht viel sein.
Ja, ich würde trotzdem nicht dazu raten, das kleinere System zu nehmen, aber da muss ja jeder selbst, das muss jeder selbst für sich entscheiden.
Das muss jeder selbst für sich entscheiden und je nachdem, was er damit macht, denke ich mal, ist die 7-Core-GPU-Variante kein Fehlkauf. Die Frage ist halt, wenn ich eh noch Geld reinstecken will, ja. Was macht das preislich für einen Unterschied aus zum höheren oder zum nächsten Modell? Das
ist und halt ich würde auch persönlich, aber da bin ich immer anders drauf gestellt, auch die Variante nehmen mit mehr Arbeitsspeicher, mit 16 GB.
Das ist die Sache. Also da sollte man sich, es ging vorher bei dem Air auch nicht. Ja, da braucht man sich nichts vormachen. Du kannst ja vorher auch nicht aufrüsten. Aber jetzt gerade mit dem M1, wo eventuell der wirklich sehr viel auch nochmal ausmachen kann in der Leistung mit dem doppelten Speicher, weil gerade von der Unified Memory Architektur her das nochmal ein anderer Schuh ist, um es mal so auszudrücken. Da würde ich definitiv auf die 16 gehen. Ich hätte so oder so empfohlen, geh auf 16. Aber jetzt, gerade jetzt auch mit der neuen Architektur, würde ich definitiv sagen, geh auf 16. Macht meiner Meinung nach definitiv mehr Sinn, als auf eine 8-Core zu gehen, von der GPU her.
Ja, klar. Aber wie gesagt, die Benchmarks, du sagtest es eben, ein Achtel, man kann nicht viel sein, aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig.
Ja, die Frage ist halt, was willst du damit machen, wenn du wirklich sagst, okay, das Air jetzt mit der Leistung, die es hat, ersetzt mein MacBook Pro 13 Zoll zum Beispiel, dann würde ich sagen, okay, klar, alleine schon vom Anschaffungswiderstand her, wo der Preisunterschied zum 13er ja auch einfach nochmal da ist. Wenn das aber von der Leistung her, wie gesagt, mein altes 13er ersetzen soll und ich vom Design her und von dem Gerät her mich beim Air letztendlich doch besser aufgehoben fühle, mein Gott, dann warum nicht, ja? Ja. Dann mach doch, dann steck doch die Preise oder das, was du sparst, in Anführungszeichen, in die Ausstattung rein.
Ja. Ja, und wie gesagt, lüfterlos haben wir ja auch schon drüber diskutiert, eben und als angesprochen, sicherlich auch sehr sexy, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das für Podcast-Produktionen einsetzt und Aufnahmen einsetzt, wäre es vielleicht auch interessant, ein lüfterloses Gerät zu haben, wo man keine Störgeräusche hat, etc. Diese lüfterlose Geschichte ist schon sexy, gerade wenn man auch weiß, man möchte wahrscheinlich jetzt nicht so eine hochtrabende Aufgabe mit dem Gerät machen. Ja, ist so ein lüfterloses Gerät, denke ich, interessant. Und dann kann man auch zum Air greifen ohne weiteres.
Ja, ja. Und wir hatten ja gerade, was meine Planung betrifft, ich hatte ja auch gesagt, ich hätte gerne wieder einen Mobilrechner, um dann auch eventuell auf der Couch am Fernseher nochmal eventuell einen Podcast zu schneiden oder so, ja. Dass man da nicht hier ins Büro gefesselt ist. Da könnte das Air vielleicht auch eine Alternative zu dem Pro sein, ja.
Das muss man halt abwägen für sich persönlich, wie interessant und wie man es in seinen Use Case mit einbauen kann.
Genau.
Ja, dann haben wir erstmals Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6, wie man es ausdrücken mag, verbaut. Das hat man auch in allen anderen zwei weiteren Modellen, Mac Mini und das MacBook Pro haben es natürlich auch. Das Display hat jetzt einen P3-Farbraum, das hatte das Vorgänger MacBook Air nicht, ist auch noch neu dazugekommen. Ja. Und wir haben eine zweimal schnellere SSD als beim Vorgängermodell. Und da haben sich viele natürlich auch die Frage gestellt, mit Recht, was ich aber gleich wieder entkräften werde, warum hat man diese zweimal schnellere SSD nicht in den Vorgängermodellen auch reingebaut? Ja, Apple hat es, glaube ich, auch bei der Keynote gesagt, aber im Nachhinein gab es da auch nochmal ein Statement zu. Das hat die Prozessorarchitektur auch gar nicht zugelassen, da noch schnellere SSDs reinzubauen. Das lässt jetzt erst diese ganze Silicon-Architektur zu und deswegen ist natürlich auch mal die Performance der SSDs angestiegen. Und wenn die wirklich zweimal schneller ist, das ist ja schon mal eine Ansage, weil das gibt da nochmal so richtig Dampf im Kessel. Wir haben eine Akkulaufzeit von 18 Stunden. Da wird man auch sehen.
Bis zu 18 Stunden, das ist, glaube ich, die Zahl für das Videoplayback. Ne?
Genau, das habe ich jetzt mal die anderen Sachen habe ich jetzt ja nicht reingeschrieben, weil das war, Videoplayback ist ja im Endeffekt auch relativ, naja, es ist anspruchsvoller, denke ich mal, als im Web zu surfen.
Du brauchst keinen, du sparst den Strom für die WLAN-Karte.
Wenn du es nicht streamst, aber Videoplayback ist ja nicht Streaming, dann hätten sie Streaming angegeben, nehme
ich an. Nee, das ist von der Platte.
Ja, ja. Auch von der Platte, na okay. Gut, aber das Display ist natürlich dann dementsprechend im Einsatz. Wie das natürlich mit dieser Akkulaufzeit wirklich in Realtime aussieht, also in der freien Wildbahn, ja. Das wird sich dann zeigen.
Ja. Aber wenn man sich da mal, also wenn sie jetzt wirklich von den Zeiten her ungefähr so genau liegen sollten wie mit den Zeitangaben fürs iPad.
Dann wäre das in Ordnung.
Okay, gute Nacht. Ja.
Positiv gute Nacht.
Ja, aber sowas von.
Das waren im Endeffekt so die Kernfeatures. Das Design wurde nicht angefasst vom Gerät. Ich denke, das haben sie auch ganz clever gemacht, dass sie es nicht tun. Sie treten sich da nicht irgendwelche Dinge in die Schuhe ein, noch anderes Gehäusedesign, noch andere Probleme. Sie nehmen ein bewährtes Design, was funktioniert, und basteln da erstmal den Silicon rein und nehmen erstmal das Bewährte und finde ich auch in Ordnung. Und das wird vielleicht auch ein Grund sein, weil sie auch die Webcam und das alles gleich gelassen haben, warum wir noch kein Face ID in diesen Geräten sehen, weil man einfach nicht dieses Design mit den Kameras, den ganzen Sensoren in das Gehäuse unterbringt oder in das Display-Rahmendesign unterbringt. Und das könnte auch der Grund sein, warum wir halt auch nicht Face ID sehen in den aktuellen Geräten. ist meine Theorie dazu.
Ja. Ein bisschen meckern können wir auch noch bei dem Gerät.
Den Mecker mal.
Wir haben nur zwei, ich sag mal zwei USB-Anschlüsse.
Das hat das Vorgängermodell doch auch nur, oder?
Ja, aber zwei ist nach wie vor noch zu wenig. Ja,
das wird
noch schlimmer.
Zwei sind zwei zu wenig.
Das mag beim Air noch gehen, gerade weil er auch das Air generell in der Vergangenheit ja nur die 2 hatte. Selbst das alte MacBook Air von meiner Frau ja mit den USB-Anschlüssen hat ja auch nur 2, eine links, eine rechts. Geht, ja. Das Problem, also geht da auf jeden Fall ganz gut, weil du auch da das MagSafe ja noch hast für einen Stromanschluss. Ja, also du hast die 2 USB auf jeden Fall immer frei. Bei dem MacBook Air wird es schwierig, wenn du eher am Laden bist, hast du nur noch einen USB. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja Thunderbolt. Ja. Es ist ja nicht nur USB. Inwieweit man Thunderbolt nutzt, ist die andere Frage, aber du hast nur 2 Anschlüsse, ja. Und das ist halt schon, gerade wenn du einen vielleicht mit Strom belegt hast, ist ein bisschen sehr wenig.
Ja, wie du es eben schon sagtest, beim MacBook Air kann ich es verzeihen, aber beim MacBook Pro 13 genau. Zoll, das hat ja auch nur 2, da sehe ich das etwas kritischer.
Genau. Weil
das Air ist ja wirklich ein Einstiegsgerät.
Genau, und apropos Einstiegsgerät, der Preis ist auch sehr schade, dass der so ist. Ja. Wir hatten da im Vorfeld auch schon drüber gesprochen und ich hätte mir eigentlich gewünscht, ja, dass sie irgendwo unter 1.000 noch anfangen, 999.
Ja, in den Staaten haben sie es ja hinbekommen mit 999 genau. Und da haben sie auch einen Education-Rabatt, nochmal 100 Euro runter mit 899. Genau. Man muss aber immer bedenken, das sind Preise ohne Mehrwertsteuer in den Staaten, die dort angegeben werden. Das verwechseln immer viele. Das heißt, das sind immer Preise ohne Mehrwertsteuer.
Was interessiert mich, ob das in den Staaten ohne Steuer angeboten wird? Ja?
Ich sag's nur,
die Steuer noch nachträglich zahlen muss. Nee, aber es ist halt wirklich schade, dass der Einstiegspreis nicht bei 999 liegt. Ja? Und gerade mit dem Apple Silicon bin ich der Meinung, wären da definitiv noch ein paar Euro drin gewesen und da hätten sie in den Apfel einfach beißen müssen. Wahrscheinlich haben sie schon einen Plan für die nächste Generation. Ja, dass sie da vielleicht nochmal, das war ja in der Vergangenheit auch so, ja, mit den Jahren wurden die Geräte ja günstiger. Vielleicht haben wir das in den nächsten Generationen, ja, dass der Preis sich nochmal nach unten korrigiert. Aber es ist halt schade, dass er halt bei 1100 liegt, ja.
Ich finde jetzt den Preis nicht so schlimm, aber da kann man ja sich auch anders. Also ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, was das angeht.
Das hätte teurer sein können, klar. Aber
es ist ja im Endeffekt, im Kontext zu einem Ladegerät, was 145,20 Euro kostet, sieht das noch ganz gut aus. Ich weiß, das ist wieder ein sehr hinkender Vergleich, aber wenn man das jetzt in Relation setzt dazu, ist das ein okayer Preis. Ich finde ihn jetzt nicht schlimm, ich finde ihn jetzt nicht teuer, ich finde ihn jetzt nicht günstig, ich finde ihn angemessen in meinen Augen. Aber da kann man auch drüber diskutieren.
Genau. So, wolltest du jetzt Mini oder MacBook Pro? Ich würde sagen, MacBook Pro bietet sich eigentlich an, oder?
Ja, wäre, obwohl es nicht die Reihenfolge ist, die Apple hat, aber das spielt ja keine Rolle.
Genau.
Startpreis 1.412 Euro. Mhm. Akkulaufzeit 20 Stunden, auch wieder die Grundlage nach meiner Meinung des Videoplayback.
20 Stunden. Ich bin noch niemals so lange geflogen. 20 Stunden Akkulaufzeit, Hammer.
Ja. Hey, im Moment wahrscheinlich sowieso nicht geflogen, aber
aktuell sowieso nicht, ja.
Ja. Und auch dort haben sie das Design nicht angefasst, haben sie so weitestgehend gelassen. Obwohl, jetzt müssen wir noch einen kleinen Rückschritt machen zum MacBook Air, der Vollständigkeit halber. Die Tastatur hat sich dort verändert. Wir haben ein paar Zusatztasten bekommen. Nein, nicht die Butterfly, Scissor-Tastatur ist geblieben, hätte ich bald gesagt. Aber sie haben ein paar Tasten verändert. Wir haben jetzt Emoji, diese Weltkugel da. Wir haben jetzt eine Emoji-Taste, eine Diktierfunktionstaste und so ein paar, also das Tastatur-Layout hat sich geändert. Ich habe es jetzt aber leider nicht genau auf der Kette, was sich exakt verändert hat. Da müsste ich jetzt lügen, um jetzt da exakte Ausgaben Angaben zu bringen. Aber da hat sich was vom Tastaturlayout verändert. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass sie es jetzt ein bisschen kompensieren wollen, da im MacBook Air kein Touchbar drin ist. Okay. Aber wer will eine Touchbar haben?
Wenn du das MacBook Pro 13 Zoll nimmst,
dann ist da eine Touchbar drin. Aber ob es die Leute unbedingt haben wollen oder dass der Grund ist, warum sie sich das MacBook Pro 13 Zoll kaufen, ist eine andere Sache. 20 Stunden Akkulaufzeit, MacBook Pro 13 Zoll. Und sonst ist es, glaube ich, abgesehen davon, dass es einen Lüfter verbaut hat, was dann wahrscheinlich auch das Gerät eine bessere Performance haben wird dadurch, dass es halt nochmal aktiv gekühlt wird, denke ich, gibt es da keine großartigen Unterschiede. 2 Thunderbolt-Ports, respektive USB-C-Ports, ja, genau wie das Air. Und ich habe da jetzt keine riesengroßen Unterschiede gesehen. Oder hast du da noch was gesehen?
Was gesehen? Nee.
Nein, oder gehört?
Ich bin gerade überlegen, was das Display betrifft, aber ich glaube, das Display ist mittlerweile auch dasselbe. Ja, ich sehe es gerade. Das Display hat eine höhere Helligkeit noch, aber.
Aber ich glaube, das ist auch
beides ganz P3 gering, mittlerweile, und beides Two-Tone. Also von daher dürfte der Unterschied nicht gewaltig sein. Ja. Die Auflösung, PPI, das ist ja alles dasselbe. Ja. Wie gesagt, das Pro ist ein bisschen heller, aber ob das wirklich.
Dafür ist es auch ein bisschen schwerer als das MacBook Air.
Ja, okay, du hast auch einen größeren Akku mit drin.
Größerer Akku, ein Lüfter drin, das wiegt ja alles ein bisschen was.
Die Frage halt auch da wieder performance-technisch, ja, wie ist der Unterschied? Ja, weil du hast ja im Prinzip die gleiche Ausstattung.
Ja.
Was jetzt M1 betrifft. Du hast ja auch nur 2, da hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, 2 Thunderbolt USB 4 Anschlüsse, ja, also wie beim Air auch. Bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie viel mehr Leistung der hat aufgrund seiner Bauweise einfach.
Das sehe ich genau.
Ansonsten der Preis, denke ich mal, passt. Ja, da würde ich sagen, ja, ist in Ordnung für das Pro, 1.400 €.
Ja.
Klar, kannst du da wieder sagen im Vergleich zum Air, aber es ist halt die Frage. Du kriegst ja, wie gesagt, die Touchbar, du hast den größeren Akku drin und dann ist halt die Frage, wie viel mehr Leistung ist es letztendlich wirklich? Ja.
Das, wie gesagt, das werden die Real-Life-Tests dann zeigen. Genau. Da bin ich extrem gespannt drauf, wie sich das Ganze verhalten wird.
Genau. So, und dann kommen wir zum Elefant, ja.
Das ist ja ein Gerät, wo ich fast schon gezuckt hätte, wenn meine aktuelle Situation nicht so aussieht, wie sehen würde, wie sie gerade aussieht. Hätte ich mal auf den Kaufen-Button geklickt, einfach nur um das Gerät oder um einfach nur in Kontakt zu kommen mit Apple Silicon, wäre der Mac Mini für mich die erste Wahl gewesen. Für mich persönlich.
Ich sag mal 80 € weniger und die Entscheidung wäre mir einfacher gefallen.
Ja. Ja.
Auch da wieder 779 €. Ich denke, 6,99 € hätten dem Ganzen auch ganz gut getan.
Klar. Ja, natürlich. 4,99 € würde noch besser aussehen, wenn es da geht.
Ja, okay.
Geht.
Ja, das ist jetzt, das ist ja jetzt wieder. Ja, nee, aber wie gesagt, 6,99 €. Klar, 5,99 € wäre noch schöner. Aber das ist dann auch schon wieder. Die Zeiten sind, denke ich mal, lange vorbei. Aber 6,99 €, wie gesagt, gerade für das Einstiegsgerät mit 8 GB und der kleinen SSD. Wäre schon okay gewesen, weil die meisten sowieso aufgerüstet hätten. Und wenn du mal guckst bei den RAM-Preisen, die sie haben, die rufen ja, glaube ich, 200 €
für. 224 €, ja. Das zieht sich durch die komplette Palette, ja. Der kostet immer Aufpreis 224.
Und das machen eh die meisten. Ja, dann hättest du 6,99 € genommen, die 224 drauf und dann das Geld hast du auch wieder verdient. Ja. Von daher die 80 €. Also das tut mir hier noch mehr weh als beim MacBook Air. Beim MacBook Air hast du einen kompletten Rechner, den du sehr bequem überall mit hinnehmen kannst. Und der Mac Mini ist ja im Prinzip auch wieder nur in Anführungszeichen ein Desktop. Ja. Und wenn du mal überlegst, was du für das Geld woanders bekommen kannst.
Kein Mini,
ich weiß es.
Woanders kannst kein du jetzt Mini. Mit Arm-Chip so gar nichts bekommen in dieser
Weise. Ja, das meine ich. Du hast mich ja schon verstanden, das habe ich ja so nicht gemeint. Ja. Ja, deswegen, es ist ja kein Mini. Aber der macht, also wie gesagt, der Preis macht mir da ein bisschen Bauchschmerz.
Obwohl er jetzt im Vergleich zum Vorgänger schon günstiger geworden ist, der Mac Mini. Das muss man jetzt dazu sagen.
Und auch bei Mac Mini. Für das Apple-Universum ist der Preis nicht schlecht. Ja.
Ja, und bei Mac Mini gilt ja auch, haben wir auch schon angeführt, genauso wie bei MacBook Pro, es gibt weiterhin noch die Intel-Modelle. Mhm. Das Einzige, wo es keine Intel-Modelle mehr gibt, ist bei dem MacBook Air. Finde ich auch in Ordnung, weil ich denke, in dieser Linie können sie auch komplett sagen, wir können ja alle Performance-Ansprüche abdecken und da braucht es auch keine Intel-Geräte mehr. Ja. Bei Mac Mini ist es halt so, der hat auch anderweitig federn lassen müssen, was mich persönlich viel mehr missmutig stimmt, dass wir nur noch zwei USB-C respektive Thunderbolt-Ports haben. Der Vorgänger hat, oder das Intel-Modell, was es ja noch gibt, hat 4 Anschlüsse. Und das finde ich auch sehr
Hat 4 Thunderbolt-Anschlüsse?
Ja.
No way, Jose. Hatte doch keine 4. Hatte der 4 Thunderbolt? Mhm. Stimmt. Der Mac Pro 13 gab es mit mehr und der 16er hat sowieso 4.
Naja, ich rede jetzt zwar vom Mac Mini.
Nee, klar, aber die hatten ja auch 4.
Ja, die hatten auch 4. Und der iMac auch.
Genau. Und der Mini hatte auch 4, ja.
Genau. Und
hatte der auch noch USB-A?
Ich glaube, der Mac Mini hat auch noch einen USB-A-Anschluss. Weiß jetzt aber nicht genau. Halbwissen, weil das Gerät im Moment auch nicht so im Radar bei mir ist. Mach jetzt bloß keine Webseite auf, die Qualität wird dann wieder schlechter.
Ach, das kann gar nicht passieren.
Naja, ist klar.
Außerdem ist das ja jetzt Absicht Recherche während der Aufnahme. Das ist ja okay. Und solange nur ich rede, kann ja nichts passieren.
Ja, du nimmst ja lokal auf.
Wieso sehe ich jetzt hier keine technischen Daten? Ja, egal.
Ja, gut. Hier.
Gut, übernehmen Sie.
Ja, 6K-Display-Support hatte ich auch schon oder hatten wir auch schon gesagt. Und der nächste Punkt, wo ich persönlich gesagt habe, why, warum, wieso, weshalb, warum.
Oh ja, tatsächlich. 4 Thunderbolt 3 und 2 USB-A. Ja.
Gut, also war das von der Konnektivität oder ist das von der Konnektivität besser, interessanter? Ja. Also USB-A hätte ich ja verkraften können, dass sie es weglassen, aber die 2 Thunderbolt-Ports, die wegfallen, finde ich bedauerlich.
Ja, okay, dann du bist jetzt auch nicht so der normale Anwender, ja.
Ja, du,
komm mal zum nächsten Punkt. Und ich denke mal, die meisten werden nicht Thunderbolt vermissen, sondern USB-C. Da sie 2 weniger USB-C-Anschlüsse am Gerät haben.
Zieht ja das andere mit sich letztendlich in dem Fall.
Ja klar, nur USB-Anschlüsse hast du ja nach wie vor 4. Das Problem an der Sache ist nur, wenn du wirklich alle 4 mit USB belegen solltest, hast du keinen Thunderbolt mehr.
Ja.
Das ist halt die Problematik, die nicht der Wegfall der 2 Thunderbolt-Anschlüsse, sondern von 2 Anschlüssen, die meisten wahrscheinlich eh mit USB-C belegt haben, ja. Von daher hast du 2 natürlich weniger, ja.
Ja. Und dann kommt der nächste Punkt, den ich nicht verstehen kann, den ich nicht einordnen kann, warum es so ist. Das Gerät gibt es von der Performance her. Es gibt keine Option mehr, 10 Gigabit Ethernet dazu zu buchen. Gab es beim Vorgängermodell, 120 € hat das gekostet. Und gerade das ist eine Zukunftstechnologie, auch wenn sie noch nicht so extrem weit verbreitet ist. Aber ich habe 2 Kunden gehabt, die mich dazu angerufen haben, die eigentlich updaten wollten oder erweitern wollten ihr System. Die haben ihre komplette Verkabelung auf 10 Gigabit umgerüstet, weil sie halt große Datenmengen durch die Gegend schieben auf ihr NAS-System etc. Und für die kommt der Mac Mini jetzt so nicht in Frage. Jetzt werden viele clevere Hörer sagen, ja, nimmt man noch einen Thunderbolt-Adapter. Gibt es ja auch von OWC, von Sonnet etc., da gibt es ja die tollsten 10 Gigabit Ethernet-Adapter. Die sind erstens mal relativ preisintensiv, zweitens mal werden die warm und extrem heiß, die Dinger. Drittens ist es so, dass man da hinten einen relativ großen Dongle hängen hat, weil das nicht einfach nur so ein kleiner Dongle ist. Die meisten sind sehr groß von der Bauform. Und man nimmt natürlich auch Bandbreite vom Thunderbolt oder vom PCI-Bus mit weg, die Dinger benötigen. Also das ist eine Lösung, die durchaus für MacBooks interessant sein können, keine Frage. Aber für einen Mac Mini, wo es diese Option ja einmal gab, kann ich es nicht verstehen. Und gerade, wo die Dinger ja auch in Rechenzentren eingesetzt werden, die werden jetzt auch nicht vor Freude in die Hände klatschen und werden sagen, wow, 10 Gigabit Ethernet-Support ist weggefallen. Finde ich einen sehr, sehr großen nachteiligen Punkt. Hm. Ja.
Ja.
Und wahrscheinlich für den Endkunden uninteressant, aber es gibt viele, die das bedauern. Wahrscheinlich wird Apple aber genau wissen, natürlich wissen sie es, wer diese Option geklickt hat. Vielleicht ist das so gering, dass sie gesagt haben, wir lassen es weg. Oder sie lassen sich für die nächste Generation noch eine Tür wieder offen.
Ja, gute Frage.
Ja. Ja, das war im Prinzip das Apple-Event.
Da, ja, hier eine andere Sache noch. Gerade was jetzt die USB-Bezeichnungen betrifft, ist doch alles scheiße, oder?
Wieso? Wegen USB 4? Noch mehr Verwirrung, oder wie meinst du?
Ja, es nennt sich USB 4, Thunderbolt, USB 4. Es ist aber vom USB ja im Prinzip nur 3.1 Gen 2 auf dem Thunderbolt. Und du hast Thunderbolt 3. Und die zwei USB-A-Anschlüsse sind ja, wenn ich es richtig sehe, nur 3.1 Gen 1.
Ja, richtig.
Das ist doch so eine Scheiße mit den ganzen USB-Bezeichnungen, oder?
Wer soll denn da noch durchblicken? Das ist für jemanden, der sich damit nicht exakt beschäftigt
deswegen
und
bin
sich da nicht reindenkt, schwierig.
Ja, deswegen bin ich auch ganz froh, weil dass Apple da USB-A dran hat und das nicht auch noch Typ-C-Stecker sind.
Das gibt es ja auch, weil
ja,
viele
das gibt
verwechseln
es.
Das.
Genau,
USB-C ist nur die Darreichungsform. Ich kann auch in USB-C theoretisch, was es glaube ich gar nicht gibt, ich weiß es nicht genau.
USB-C kann auch nur USB sein.
USB 2.0 sein, könnte USB 2.0 sein, theoretisch gesehen.
Ja, vom Support vor allem könnte es auch 3.2 2x2 sein.
Ja, aber diese ganze Bezeichnung haben sie jetzt abgeschafft, weil sie wollen das ja alles in USB 4 zusammenfassen. Deswegen haben sie ja eigentlich USB-C 4 verabschiedet.
Ja, wobei aber 2x2 ja 20 GB ist, der USB in dem Thunderbolt-Anschluss aber nur 10 kann. Also ist das ja auch wieder kein 2x2.
Naja.
Deswegen, das ist so eine Scheiße. Ja, und deswegen ganz gut, dass diese USB-A sind, weil es gibt garantiert Leute, die sich wundern, wenn sie ihren Thunderbolt da reinstecken, ja, dass nichts passiert. Der hat doch 4 Anschlüsse hinten. Wobei, könntest du noch sagen, da ist der HDMI noch zwischendrin, die sind auch vom Platz her getrennt. Ja, das ginge vielleicht noch. Ja, du hast da auch nochmal eine physikalische Trennung zwischen den Ports. Aber du, wie gesagt, wenn sie das alles mit USB-C gemacht hätten, das wäre so ein Durcheinander geworden. Weil du hast ja auf dem USB-A, wenn es Typ C gewesen wäre, ja zum Beispiel auch kein Displayport. Dann steckt da einer sein USB-C Displayport-Kabel rein und wundert sich, dass er kein Bild rauskriegt.
Ja, es ist verwirrend. Man muss sich da schon ein bisschen reindenken in diese ganze USB-Geschichte.
Das USB-Konsortium hat sich da keine
Lorbeeren verdient.
Nee, definitiv nicht, ja. Und das wird uns, denke ich mal, noch Jahre verfolgen.
Ja, ich meine, es gab Zeiten ganz weit zurück, SCSI oder SCSI, da war das genauso alles so kompliziert. Ich war... Ja,
aber warum lernt man da nicht daraus?
Ja, eben, das wollte ich damit sagen. Man hätte aus dieser ganzen Geschichte lernen können. Und ich weiß noch, wo wir... Also eines der Hauptgeschichten, wo wir wirklich SCSI-Systeme, externe CD-Kopiersysteme konfiguriert und zusammengebaut haben, was man da alles für Kabel benötigt hat, Terminatoren, Abschlusswiderstände, also gut, war in dem Fall das gleiche, spezielle Kabel, was das erstens mal ein Unmengen von Geld gekostet hat und wenn man da irgendwie in seiner Planung einen Fehler drin hatte, dann stand man da mit seinem ganzen Kabelsatz und konnte nichts mit anfangen. Also das war genauso kompliziert damals. Bloß man hätte daraus lernen können, aus dieser ganzen Geschichte.
Ja. Ja, ja.
Und bei SCSI war es ja auch noch so, dass es dann intern zwar die Dinge kompatibel war, man dann aber Adapter gebraucht hat, dann Ultrawides quasi und da gab es die wahnsinnigsten Konfigurationsmöglichkeiten, auch mehrere Controller in einem System parallel zu betreiben und es war unwahrscheinlich komplex und dass man nicht aus dieser ganzen alten Geschichte gelernt hat und das jetzt nicht ein bisschen verändert hat. Ja, ja. Gut, quasi ist eine andere Geschichte als USB, weil es gab intern, extern quasi, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber es war ähnlich komplex.
Gibt doch intern USB.
Zum Beispiel der Mac Pro hat einen internen USB-Anschluss dort sitzen. Auch, ja. Zum Beispiel.
Ja. Ja. Nee, ich hatte nämlich auch zuletzt gerade mit jemandem gesprochen, wo es um die neuen Zen Chips von AMD geht und die neuen Motherboards, weil es gibt nämlich auch Motherboards für die Ryzen-Architektur mit Thunderbolt, ja, wo dann auch hier, oh, guck mal, da hat USB Typ C. Und ich noch so, lies das bitte nochmal durch, das ist nicht nur Typ C, das ist Thunderbolt. Und er sagt, es gibt keine AMD-Boards mit Thunderbolt. Und ich so, lies dir bitte die Artikelbeschreibung durch oder das Handbuch, ist mir scheißegal. Das Board sieht nicht nur gut aus, hat nicht nur einen Typ-C-Stecker, sondern das kann auch Thunderbolt. Ja. Und das ist so ein Krampf, ja, mit dem ganzen USB.
Ja, man muss sich da halt ein bisschen mit beschäftigen, das ist halt so.
Und vor allem selbst jeder USB-Typ-C, ja, ist nicht gleich. Ja, wie gesagt,
ja, und da gibt es natürlich auch noch die Kabelgeschichten, die man beachten muss. Nicht jedes USB-C-Kabel ist ein Thunderbolt-Kabel. Nicht jedes, und nicht jedes Kabel, was laden kann, kann auch gleichzeitig Daten übertragen und etc. Also das ist auch noch so eine Geschichte. Da muss man sich auch noch mit reindenken. Also diese ganze Kabeltopologie, die da existiert, ist auch wahnsinnig komplex. Aber ob man das den Endkunden auf lange Sicht so zumuten kann, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also den normalen Anwender, nicht der sich da tagtäglich mit beschäftigt, aber den Endkunden, da ja, sollte es ein bisschen einfacher werden.
Das ist genauso. Gibt es überhaupt USB-C-Hubs?
In dieser Form, wie wir das bei den normalen USB-A-Hubs sehen, habe ich noch keinen gesehen.
Ja, nee, haben wir nichts oder es kostet wahrscheinlich
Schweinegeld. Ja. Es gibt ja diese Thunderbolt-Dock-Systeme, klar, die gibt es, aber die sind erstens mal teuer und haben nicht diese Masse an Anschlüssen, die man bei USB-A-Hubs bekommt. Hm?
Das ist auch sowas, ja. Selbst wenn wir welche hätten, gibt es wahrscheinlich auch wieder welche, die sich hier so einen günstigen kaufen und dann sich
wundern. Und den an Thunderbolt dranhängen und keine Thunderbolt
mehr. Und dann sich wundern, warum das nicht funktioniert.
Ja.
Das ist so eine.
Ja.
Sorry, das musste ich eben mal kurz loswerden.
Ja, aber das Problem existiert ja schon lange. Da haben wir schon lange drüber meckern und weinen können. Aber das
aber ist auch jetzt gerade halt auch wieder mit dem Mac Mini. Ja. Wie gesagt, du hast, wieso habe ich da noch USB-A? Und ich so, ja, das ist nicht nur sehr bequem, weil du hast garantiert noch USB-A-Stecker. Ja, dann sparst du dir einen Dongle. Aber ich kann mir doch für USB, also ich kann mir doch einfach ein USB-C-Kabel kaufen. Und ich so, ja, nur du hast halt nur zwei USB, beziehungsweise zwei von deinen USB-Anschlüssen sind Thunderbolt-Anschlüsse an dem Mini. Ja.
Aber das erinnert mich an die damalige Situation, wo es DVD Plus und DVD Minus Brenner gab. Und zuerst musste man sich dann ja für ein System entscheiden. Ja. Und dann kamen die ersten, die beides konnten, die beide Systeme brennen konnten. Und du musstest natürlich auch die richtigen Rohlinge zum richtigen Gerät kaufen. Das war genauso. Ist zwar nicht so multikomplex wie mit dieser USB-Geschichte, aber es hat genauso für Verwirrung bei den Endkunden gesorgt.
Ja, das ist genauso wie früher DVD und was war der Microsoft-Standard, den sie da bei ihrer Xbox durchsetzen wollten?
Wie hieß denn
das? HD? Harddisk?
DVD,
HD? High Definition Disk oder irgend sowas? HD?
Hat sich aber auch nicht durchgesetzt.
Nee, da hat ja Sony einfach die Nase vorne mit ihrem DVD. Ja, und gerade die PS4 ja damals auch. PS3? PS4? PS3?
Ja. Ich glaube, Sony war auch einer der ersten Hersteller, die einen DVD Plus Minus Brenner rausgebracht haben. Also die waren mit einer der ersten. Ja. Und dann kamen Philips und.
Aber es ist doch beides dieselbe Scheibe. Nein.
Ja. Mhm.
Nein.
Optisch von den Durchmesser, von der Durchmessergeschichte schon, ja, aber der Rest ist grob unterschiedlich. Ja. Ja, okay. Aber das ist ja auch lange her, weil ja, brennen tun wahrscheinlich heute noch die wenigsten.
Ja, die Scheibe ist tot.
Ja.
Die Scheibe ist tot. Das siehst du ja auch schon an den aktuellen Konsolengenerationen. Ja. Sony, die PS5 kriegst du ohne Laufwerk. Du kriegst, okay, die Xbox jetzt, die Xbox, siehst du, jetzt komme ich auch schon mit den ganzen Bezeichnungen durcheinander. Die One X ist der Vorgänger, Series X ist, glaube ich, die aktuelle Xbox, also die neue Xbox. Ne? Die kriegst du zwar nur mit Laufwerk, aber du kriegst ja die Series S, ja, die kleine Xbox kriegst du ja nur ohne Laufwerk. Und viele hatten ja spekuliert, dass eventuell diese Generation das eh schon ganz weglässt. Wäre, denke ich mal, ein ziemlicher Aufschrei gewesen, gerade bei den ganzen Spielern, die ja doch noch gerne auf Disc setzen. Ja, es gibt ja einige, die sich doch gerne noch die Scheiben kaufen, alleine, wenn sie sagen, ja, ich kann es auch noch mal verkaufen, ja, was ja digital äußerst schwierig wird. Aber ich setze viel, oder ich setze Cash drauf, dass das die letzte Generation war, ja, mit Laufwerk.
Möglich.
Nein, nicht nur möglich, das wird die letzte gewesen sein. Gerade wenn du mal guckst, was Microsoft ja auch die Xbox jetzt in Richtung Game Pass einfach pusht. Und das ist ja alles rein digital. Und das zeichnet sich ja ab, dass das ja, sich auch behaupten wird am Markt draußen. Und wenn die das entsprechend pushen können und das angenommen wird, ist das eh gelaufen. Ja, vor allem die ganzen Spieleentwickler, bin ich mal gespannt. Gerade die ganzen AAA-Studios, wie sich das dann alles entwickeln wird von den Produktionskosten her, weil du einfach, das ist wie beim Music-Streaming auch, ja, nicht mehr die Umsätze generieren kannst für einen Top-Seller, für einen Top-Hit, ja, über den physischen Verkauf, wie dann vielleicht dann einfach das Game Pass nicht Angebot, sondern wie der Game Pass halt angenommen worden ist. Und wenn mehr Leute halt Game Pass nutzen, wie willst du denn dann deine AAA-Titel auf Disc noch verkaufen? Ja, also das wird echt, bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch alles entwickelt. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du mal guckst, was heutzutage, ja, oder auch gerade Cyberpunk, ja, für Geld kostet. Oder aber, man hat es ja jetzt auch gesehen, gerade mit Marvel's Avengers, ja. Die haben ja anscheinend Millionen an Dollar verbrannt, ja, mit dem Spiel. Ja. Ja, wie soll das? Okay, das ist ein anderes Thema.
Ja, ja, aber ich würde sagen, wir machen noch nicht komplett Schluss. Wir machen noch eine kleine Fazitrunde zum Event, würde ich sagen, dass wir da nochmal einen sauberen Strich drunter ziehen. Dann lasse ich dir den Vortritt, was du so von dem Event gehalten hast und ja.
Ich war doch sehr überrascht, was der M1 letztendlich geworden ist, weil ich nicht mit der Unified Memory Architektur gerechnet habe. Und ja, wie gesagt, die Real Performance Werte muss man jetzt mal abwarten, wenn die Geräte da sind, wenn die Benchmarks da sind, wenn auch wirklich alle Apps nativ vorliegen, auf die es ankommt. Und da hat der Microsoft ja gesagt, das dauert einen Moment. Adobe hat ja gesagt, das dauert einen Moment. Ja, da muss man einfach mal abgucken, wenn diese großen, ja, Sachen da sind, ja, wie dann die Performance wirklich ist. Aber wie gesagt, der M1 hat mich dann gerade auch, ja, im Vergleich zu den iOS oder zu dem A14 dann doch schon sehr überrascht. Und wenn die Zahlen, wie sie Apple präsentiert hat, wirklich so sein sollten, gerade auch was die GPU betrifft, dann bin ich echt mal auf die nächsten Geräte gespannt und vor allem auf die Generationen an Chips, die hinterher kommen, M2, M3. Ja,
genau.
Weil das, da, wie wir es eingangs schon gesagt haben, da muss ich Intel sehr, sehr warm anziehen. Generell, ja, der Markt muss ich sehr warm anziehen, weil ARM anscheinend doch die Zukunftsprozessor-Technologie zu sein scheint. Ja.
Ja, so wie wir es auch schon eben sagten, die Einschläge kommen ja jetzt nicht nur von Apple, die Einschläge kommen ja auch von AMD. Also im Moment schlagen ja alle auf Intel ein, also technologisch
gesehen. In der traditionellen X-Serie.
Ja, klar.
Ja. Also, ja, ja, definitiv. Also Intel muss ich sowieso warm anziehen. Mhm. Aber wie gesagt, auch gerade den Druck, den sie jetzt kriegen von Apple, ja, und wenn du mal guckst, Huawei, ja, etc., die ja auch in dem oder mit ihren Geräten ja auch mittlerweile so sind, dass sie ja viel Geld in die Chip-Entwicklung investieren und da sie ja die Probleme haben, was Android betrifft, ihr auf Basis von Android ja ihr eigenes System entwickeln. Ist auch ein bisschen, oder denke ich mal, wird auch der Druck einfach im ARM-Bereich weiter wachsen. Man muss auch mal gucken, wie das ARM-Konsortium jetzt mit dem Verkauf etc., wie sich das alles noch entwickelt. Aber da ist auf jeden Fall sehr viel Druck aus der Schiene da und da muss man mal gucken, wie sich das generell noch entwickelt. Ja? Welche Bereiche kann ARM noch weiter für sich halt erobern? Und Apple ist jetzt der Erste, der den Schritt gemacht hat. In der Windows-Welt gibt es ja auch schon die ersten Trends in diese Richtung. Da ist es halt immer die Frage, ja, wo kriegst du deinen Chip her, wie leistungsfähig ist er? Gerade im Vergleich jetzt zu dem M1-Architektur sind die wahrscheinlich auch wieder sehr weit hinten dran. Da muss man einfach mal gucken, wie der Markt sich da jetzt entwickelt oder wann die nächsten, welche Chips halt oder Designs halt bringen. Und vor allem auch, gerade im traditionellen Chip-Bereich, AMD, Intel, inwieweit hat da jetzt auch gerade das Design des M1 eventuell Einfluss darauf, wie es da weitergeht? Das ist ja auch wieder ganz interessant zu sehen. Ja. Gerade auch mit den Schritten, die AMD, wie gesagt, da bei ihrem Design jetzt geht. Auch gerade mit der Memory-Architektur oder mit dem Cache auf dem Chip, ja, der früher ja auch aufgeteilt war, oder der früher auch nochmal aufgeteilt war, der jetzt in den aktuellen Zens ja auch wieder ein Block ist, ja. Da muss man mal gucken, inwieweit Apple mit dem M1 jetzt einfach auch einen Trend vielleicht setzt, ja.
Ja, das, was du jetzt gesagt hast, kann ich soweit auch unterschreiben. Und ich hoffe, dass Apple diese Pace, die sie jetzt im Moment vorgelegt haben und mit diesem Big Bang, den sie ja im Endeffekt beim Silicon Event abgelassen haben, dass sie diese Pace auch so weiterhalten können. Und wenn das jetzt so weitergeht mit diesen Entwicklungen und wenn die nächsten Prozessoren, M2 oder wie sie denn auch heißen mögen, sich so weiterentwickeln und auch die derzeitigen Analysen von Ming-Chi Kuo gehen ja auch davon aus, dass da noch vieles passieren wird, ist ja auch irgendwo logisch, dann wird das eine wahnsinnig interessante Plattform und auch erstmal ein Prozessor, der seinesgleichen am Markt sucht oder eine Prozessorarchitektur an sich oder eine Architekturgestaltung, wie sie jetzt im Moment vorliegt, die seinesgleichen sucht. Allein diese 5-Nanometer-Geschichte, da sind sie im Desktop-Bereich den Marktbegleitern ja weit voraus. Und im Moment ist das ein extrem solides Fundament, was sie da gesetzt haben. Für mich im Moment nicht interessant. Kein Gerät für den produktiven Einsatz. Interessant wäre der Mac Mini für mich, ihn mal zu testen. Dazu fehlt mir im Moment das Spielgeld für solche Dinge. Mhm. Ich bin jetzt nicht im Zugzwang, unbedingt kaufen zu müssen. Ich bin derzeit ganz gut unterwegs, läuft solide. Ich warte auf M2 oder auf die Nachfolgegeneration und gucke, was da kommt, speziell wie der neue iMac dann aussehen wird. Oder wie vielleicht auch denn die Interpretation eines armen Mac Pros aussehen wird, vielleicht auch etwas günstiger. Alle das Welt. Interessiert mich ja ganz brennend, dieser Mac Pro im ARM-Design oder mit ARM-Chips. Ja, das sind so die Dinge, die mich interessieren, viel mehr als das, was jetzt dort ist.
Alle, was mich brennend interessieren würde, ist, kommt eventuell nächstes Jahr wirklich ein Update für das MacBook Pro 13 Zoll in dem Bereich 14 Zoll.
Das ist ja auch in der Diskussion und hat ja auch Ming-Chi Kuo gesagt, dass man da was sehen
wird. Das wäre die Frage und vor allem noch viel interessanter wäre es, wie positioniert sich leistungstechnisch ein MacBook Pro 16 Zoll auf Mac Silicon Basis und wie wird es da aussehen von der GPU her? Wird es nochmal eine AMD GPU im 16er geben oder
glaube
in Zukunft
nicht.
Nur noch Apple? Ja,
das ist also wenn man sich jetzt anschaut, wie sie das jetzt präsentiert haben und wie sie ihre aktuell das jetzt dargeboten haben, glaube ich nicht, dass sie auf irgendwelche anderen GPUs setzen werden. Und dass das durchweg eine hauseigene Geschichte sein wird.
Aber das müsste einem eigentlich ein bisschen bange machen wegen dem Mac Pro. Wollen sie dann überhaupt noch AMD-GPUs im Mac Pro haben oder auch ihre eigene Lösung machen?
Und da hatten man wir weiß ja nicht, wie das performance-technisch aussieht und wie wir eben schon sagten.
Da hatten wir eben beim Mac Pro auch schon mal kurz drüber gesprochen. Stecken sie dann 1, 2, 4 Chips da rein? Ja, wie wird bis dahin die Leistung sein von den Chips? Das ist echt die Frage. Ja. Und sie hatten ja auch schon gesagt, die Power ist gut, haben sie gesagt.
Ja. Es kann ja auch der Schritt sein, den sie gehen. Ich spinne das jetzt mal durch.
Ja, vielleicht, wie gesagt, aber vielleicht ist das auch das Gerücht über den kleineren Mac Pro.
Ja, eben, dass wir einen Mac Pro Mini sehen werden. Da gab es ja auch Gerüchte. Da gab es letztens eine schöne Grafik. Und dass dieser Intel Mac Pro noch recht lange, in Anführungsstrichen, so lange am Leben gehalten wird, bis sie komplett auch GPU-technisch den absolut das Wasser reichen können und wo sie absolut auf dem High-Level sind, wo sie jetzt in der höchsten Ausbaustufe sind bei Mac Pro und den sie dann getrost ablösen können.
Jetzt wie zum Beispiel bei dem Mac Mini, du hast deine Intel noch, den du kaufen kannst, parallel zum M1.
Ja, und das ist jetzt erstmal so ein wie ich es mir eigentlich wünsche, einen bezahlbaren Mac Pro so in the middle geben
wird. Nee, der wird sich preislich nicht viel nach unten bewegen. Beziehungsweise du hast den Einsteiger Mac auf M1 Basis, beziehungsweise aufs Apple Silicon Basis, und einen höherpreisigen Mac Pro. Ich denke, der Apple Silicon wird immer der günstigere sein, außer du fängst ihn an zu konfigurieren. Und die Standardkonfiguration von dem Intel wird immer der teurere sein.
Ja, der Intel schon, aber der wird ja dann irgendwann mal wegfallen.
Ja, klar.
Irgendwann wird Intel komplett rausfallen. Ja. Der Plan ist ja, 2 Jahre soll der Käse gegessen sein.
Genau, dann ist der Käse gegessen, ja.
Und ich vermute, was ja auch logisch ist. Aber weil du
sagst, günstiger, ich denke, das siehst du ja
der
schon
günstiger, bei Mac, der Silicon, du, der Silicon wird günstiger sein.
Im Vergleich zum Intel, aber nicht zum aktuellen Gerät. Guck dir mal jetzt das MacBook Air an, guck dir mal den Mini an. Die sind nicht...
Ja, der Mini ist günstiger geworden.
Ja, die paar Euro.
Ja.
Da ist auch nichts drin. Ja. Wie gesagt, selbst wenn der nochmal 100, 200 Euro günstiger wird, das ist ja für den Mac Pro kein Betrag.
Bei dem Mac Pro ist es kein Betrag, der müsste signifikant günstiger werden.
Das wird
aber wenn es jetzt auch ein Mac Pro Mini wäre, ich nenne ihn jetzt mal Mini, wie Apple das Ding nennt, ist ja jetzt uninteressant. Aber auch einer, der von der Skalierbarkeit etwas eingeschränkter ist als jetzt ein großer Mac Pro.
Sehe ich nicht. Nein.
Na? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Das sind jetzt auch Spekulationen, die sehr weit vor uns liegen,
Ja, das ist so,
und
so
Glaskugel. Das ist extrem glaskugelmäßig. Ich denke, so einen besseren Weg kann man erst dann abzeichnen oder aufzeigen, wenn wir so in der zweiten Generation vom Chip sind. Dann kann man auch sehen, wo die Reise beim eventuellen Mac Pro hingehen wird. Im Moment beim M1 ist das ganz schwer vorauszusagen, nach meiner Meinung.
Ja, vor allem auch, wie gesagt, ich war schon sehr stark überrascht von dem M1. Ja. Die können genauso eine Nummer nochmal abziehen für ein Mac Pro. Ja.
Ja,
von daher, das ist sehr, sehr schwierig vorauszusagen, wie der Mac Pro werden wird. Ja.
Ich wünsche mir, dass sie die Pace, die sie jetzt, oder dass sie das so beibehalten können. Und wenn sie das können, was sie da abgelassen haben, wird das eine gigantische Geschichte.
Also ich denke mal im Bereich GPU, werden wir noch die ein oder andere Überraschung erleben. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und dann ist halt echt die Frage, können Sie mit dem Prozessordesign das so skalieren, dass Sie mit einem SoC die Prozessorkerne verdoppeln, vervierfachen? Oder aber wird es eventuell auch eine Mehrprozessorlösung werden? Ja, bei einem iMac Pro, bei einem Mac Pro. Ja, keine Ahnung.
Ich meine, man könnte es vielleicht auch so gestalten, was mir jetzt spontan durch den Kopf gegangen ist. Man macht CPU-Karten für den Mac Pro. Das heißt, SoC und Speicher dann ist ja logischerweise unified, wie es der Name schon sagt. Und man sagt, okay, dann kauft ihr doch einfach für $1,000, jetzt übertrieben gesagt, oder für $500, steckst du dir eine Karte rein.
500 ist wahrscheinlich wieder zu günstig, ja.
Ja, anyway, irgendwo in diesem Bereich, 799 ja, oder klar, was weiß ich. Und der Mac Pro hat jetzt einen Slot von sechs Slots oder vier Slots in irgendeine Zahl, die realistisch ist. Und die kannst du dann skalieren, je nach Bedarf. Und da steckst du dir einfach diese Erweiterungskarten rein. Und mit jeder erweiterten CPU-Karte oder SoC-Karte hast du natürlich dann auch gleich wieder ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, respektive 8 oder 16. Wenn wir jetzt mal vom jetzigen Stand ausgehen, wird sich natürlich hoffentlich nach oben skalieren. Und so kannst du das Ding erweitern, je nach Bedarf. Das wäre auch eine Lösung. Wäre zwar proprietär, aber man hätte eine ja, okay, Skalierung. Das
ist ja für Apple auch nichts Neues.
Nein, wäre vielleicht auch eine Idee. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, die das System jetzt offen lässt. Und das ist jetzt alles hochgradiger Spekulatius.
Ja, genau.
Ja, aber dann ist ja noch, wir sind noch nicht ganz fertig, weil es gab ja noch ein One More Thing im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
da haben sie noch einen ausgegraben, hätte ich bald gesagt. Ja. Ich war kurz davor abzuschalten.
Also das ging wahrscheinlich einigen so, ja.
Es war alleröchste Eisenbahn, dass das dann noch kam. Mr. Hodgman ist zurückgekommen.
Mr. PC, ja.
Viele werden es wahrscheinlich nicht mehr wissen, unserer jüngeren Zuhörer. Das war der Star oder einer oder 50% davon von den Werbespots, die es 2006 gab. Und da haben wir wieder die Verbindung. 2006 war auch der Umstieg von PowerPC auf Intel. Wir machen jetzt quasi schon den zweiten Umstieg mit, also den ich jetzt auch als Nutzer miterlebe, auf eine andere Prozessorarchitektur. Und da waren ja auch die Werbespots gekommen, also die I'm a PC und I'm a Mac. Der andere war Justin Long, ne? Genau. Der Kollege.
Mhm. Stirbt langsam 4.0, unter anderem.
Böse Zungen sagen, Stirbt langsam 4.0 gibt es nicht, aber ich fand den gut. Aber
okay. Ich glaube, alles nach Stirbt langsam 2 gibt es, glaube ich, nicht. Ja.
Ja, ich meine, die ersten beiden Teile waren auch tolle Weihnachtsfilme. Also das ist, ist für mich die besten Weihnachtsfilme, 1 und 2. aber okay, und mich wundert es, dass sie die beiden nicht ausgegraben haben, also beide zusammen, sondern dass nur Mr. Hodgman da war, hat sich auch gar nicht so stark verändert, ne? Also für die, das ist jetzt 14 Jahre her.
Ja,
war noch
derselbe Anzug, ja.
Ja, die haben sie wahrscheinlich eingeäschert, hätte ich bald gesagt, im
Anzug. Aber er hatte sich, glaube ich, zwischenzeitlich mal frisch rasiert, war ja zwischenzeitlich mal mit Bart unterwegs, ja.
Naja, wahrscheinlich, dass man ihn auch wiedererkennt, wer er ist.
Ja, alle das, mit Bart wäre ein bisschen schwierig gewesen, ja.
Ja, aber schön, war eine tolle Sache, war ein toller Gag. Ich möchte nur wissen, was er dafür bekommen hat. Das wird wahrscheinlich nicht wenig gewesen sein. Für den kurzen Auftritt.
Er denkt ja immer oder erzählt ja immer wieder gerne von den Werbespots, die er da gemacht hat. Ja, ich denke mal, es war keine schlechte Erfahrung. Von daher wird er es sich nicht zweimal überlegt haben, also gefragt haben und klar, ja, ich denke mal, er wird auch nicht schlecht dran verdient haben wahrscheinlich. Ja.
Ja, klar. Es waren ja auch tolle Werbespots. Also wer
mal
sehen
gemacht,
möchte, ja. YouTube einfach mal eingeben, I'm a PC, I'm a Mac oder wie hieß denn die Kampagne? Ich weiß gar nicht, wie die offiziell hieß, ja. Aber der wird dann eine Menge toller Werbespots sehen. Sehr kreative Werbespots, finde ich. Und auch zeitlos irgendwie. Kann man sich immer wieder anschauen. Vieles ist jetzt zwar nicht mehr ganz so richtig, was dort kommuniziert worden ist, aber das war damals halt so, Technik hat sich verändert. So schlimm, wie die PCs dargestellt worden sind, sind sie heute nicht mehr, also die Windows-PCs. Ja, gut. Schöner Event, muss ich sagen, eines der, denke ich, wichtigsten Events für Apple an sich, für die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben, oder es war ein wegweisendes Event und ein Meilenstein, würde ich sagen, für Apple. Jo. Jetzt ist er weg.
Nee, ich bin noch da.
denn der Meilenstein ja, war
konnte,
das so.
Ich konnte da nichts mehr ergänzen.
Ja, ja. Ich war halt, man hätte vielleicht inhaltlich ein bisschen mehr erwartet, was, wie gesagt, die ganzen Benchmarks angeht, aber okay, das ist, es sollte ja auch, denke ich, für die breite Masse, für alle erkennbar sein, was dort abgeht und was dort passieren wird. Und vielleicht wäre das dann auch so viel des Guten gewesen, wenn sie dann noch mehr auf die Benchmarks eingegangen wären. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, es bleibt spannend. Wir hoffen auf Neuigkeiten aus der Tech-Szene, die uns erzählen wird, wie die Dinger laufen werden, wie gut oder wie schlecht. Und dann werden wir berichten.
Genau.
Vielleicht schickt uns Apple ja mal ein Rezensionsexemplar, dann muss ich mir das nicht kaufen. Aber ich glaube, da muss einiges passieren. Ja. Gut. Ja, Gadgets haben wir diesmal nicht. Ja, und wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Spätestens am Freitag.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, das wird dann wohl der Fall sein oder auch nicht. Mal gucken.
Okay.
Dann bis dann. Mach's gut.
So, tschüss.
Ciao.